Neues Format beim Blinkfestival und neuer Name bei Ingrid Landmark-Tandrevold. Erik Perot mit klarer Kampfansage für die Zukunft. Niklas Hartwig muss um die Heim-WM bangen. Der mutmaßliche Kreditkartenbetrug um Gilles Simon geht in die nächste Runde. Wurde die Französin bereits verurteilt? Außerdem Deutschlands erfolgreichste Winterolympionikin im Biathlon. Kathi Wilhelm ist im Talk. Also, ab geht's.
Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene.
Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Nur noch 166 Tage, Leute, bis zum Weltcup-Start. Und ich bin zurück mit einer neuen Folge. Naja, es stimmt nicht so ganz, denn ich habe mal wieder einen guten alten Klassiker ausgepackt. Und zwar mit einer der erfolgreichsten Damen des deutschen Biathlons, Kathi Wilhelm. Ja, die Folge ist aus dem November 2020, Leute. 2020. Fast 4 Jahre her. Ja, Leute, da war ich noch jung und knackig, aber in dieser Woche gibt's wieder Neues, denn wir haben die News natürlich auf dem Zettel stehen und da ist in der vergangenen Woche einiges passiert. Aber zurück zu Kathi Wilhelm. Ich denke, viele von euch werden sie noch kennen als ARD-Expertin, aber wie schon erwähnt, sie war eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen, hat wirklich alles gewonnen, Olympiagold, Gesamtweltcup-Titel, Weltmeisterin geworden. Und hat damit auch wirklich einen Weg geebnet, gerade im deutschen Damenbiathlon, den man dann heute so kennt. Für die, die heute auch mit dabei sind, also dass man eben auch mehr Geld verdienen kann. Dass die Einschaltquoten so hoch sind, wie sie auch heute sind und dass Biathlon einfach diesen Weg gerade in Deutschland genommen hat, den wir heute halt eben so gewohnt sind. Und das Verrückte dabei ist ja auch, sie ist eine, die auch relativ spät erst mit 23, 24 vom Langlauf zum Biathlon gewechselt ist und dann aber auch irgendwie eingeschlagen ist wie eine Bombe. War natürlich erstmal so eine der starken Läuferinnen, aber hat auch dann das Schießen nach und nach gemeistert. Also so ein ähnlicher Werdegang, wie das auch bei Denise Hermann-Wick der Fall war. Aber hier dann nochmal wirklich deutlich erfolgreicher, was die ganzen Titel angeht. Und ich kann mich noch gut an dieses Gespräch auch erinnern, weil es auch unsere erste, ich sag mal, lebende Legende aus Deutschland war, von denen wir ja echt viele im Land haben, wo wir uns ja auch glücklich schätzen können drüber, die wir hier in der Extra-Runde als Gesprächspartnerin hatten. Und das war natürlich echt auch ein besonderer Moment. Also gerade eine dieser Frauen aus der goldenen Generation, die, ich würde schon sagen, den Biathlon noch mehr bestimmt haben, als heute die norwegischen Männer tun. Und da unter euch ja auch viele jüngere Hörer und Hörerinnen sind, haben das vielleicht einige von euch gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm oder auch zeitlich gar nicht so mitbekommen, weil ihr eben noch zu jung wart. Also ja, für mich immer noch eine absolute Highlight-Folge aus diesen über 4,5 Jahren Extra-Runde. Und es kann natürlich auch immer mal wieder diesen Sommer vorkommen, dass die alten Klassiker nochmal ausgepackt werden. Ein bisschen neu verpackt, vielleicht auch mit einem besseren Sound. Aber die Gründe sind einfach, Leute, dass im Hintergrund hier gewerkelt wird. Einiges ist hier in Planung. Ich hoffe, das Ganze wird am Ende dann auch wirklich gut und dass alles auch so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Aber das braucht eben Zeit und warten wir mal ab, wie das dann am Ende auch wird. Aber jetzt geht's hier wirklich mal ab in die News.
Frisch gewachst.
Ja, Leute, wir hatten jetzt schon so ein paar Meldungen in den letzten Wochen, immer mal wieder von Stürzen, von Unfällen und so weiter. Und es hat auch in der vergangenen Woche wieder jemanden erwischt. Niklas Hartwig, der Schweizer, fällt erstmal länger aus und das ausgerechnet jetzt vor der Heimweltmeisterschaft in Lenzerheide, die jetzt im kommenden Winter anstehen wird. Er hatte eine Trainingseinheit mit dem Fahrrad und ist dabei eben auch gestürzt. Also passiert irgendwie häufig, ne? Mir fällt's auf, nicht nur jetzt in diesem Winter, jetzt hatten wir Andreas Strömsheim letzte Woche, aber auch in den letzten Jahren war es immer mal wieder der Fall, dass einige Athleten und Athletinnen mit dem Fahrrad gestürzt sind und dann auch länger ausgefallen sind. Ich denke vorbildlich dabei, dass die meisten auch immer noch einen Helm anhaben, also Hut ab, aber Niklas muss sich wohl erstmal auf eine längere Auszeit einstellen, denn er hat sich bei dem Sturz Bänderrisse im rechten AC-Gelenk zugezogen. Wen das jetzt nicht sagt, ja, das ist dann eben in der rechten Schulter, wie Swiss Ski schreibt. Und wie man sich vorstellen kann, Schulter, da wird es natürlich dann erstmal eine Zeit lang schwierig mit dem Schießen. Es soll wohl auch so insgesamt ein paar Monate brauchen, bis er wieder die Schulter voll belasten kann. Das heißt, auch die Stockschübe oder so, die werden erstmal ausbleiben, zumindest mit dem belasteten Arm. Aber ich denke auch in der ersten Zeit nicht mit dem anderen Arm. Mal sehen, wie das dann weitergeht hier für ihn. Er kann aber wohl schon in den nächsten 1-2 Wochen wieder auf dem Ergometer trainieren und auch das Laufen. Logischerweise sind seine Beine ja nicht beeinträchtigt. Das heißt, er kann da auch ein bisschen was machen und zumindest an seiner Grundkondition arbeiten und feilen und vielleicht auch ein bisschen die Kraftwerte, die Laufwerte und so weiter nach oben schrauben. Wer weiß. Aber das Schießen, klar, das fällt jetzt erstmal eine Zeit lang weg und ich glaube, er muss sich da nicht ganz so große Sorgen machen, denn er ist einer der besten Schützen im Feld, hat das im Vorjahr ja ganz gut bewiesen. Die letzte Saison war ja schon schwierig für ihn gesundheitsbedingt, aber ich denke, er wird da schnell wieder zurückkommen. Und er sagt auch selber schon, der Fokus liegt bei ihm nicht mehr auf der kommenden Saison, sondern eher jetzt diese Reha und das Aufbautraining auch bestmöglich zu meistern. Und zusätzlich glaubt er, dass ihm das mentale Stärke geben kann für die Zukunft und dass er sich auch als Person weiterentwickelt. Und damit aber auch insgesamt natürlich ungewiss, ob wir ihn im November, Dezember dann auch am Start wieder sehen werden oder auch in welcher Form. Hoffen wir mal, dass das Ganze ganz gut verlaufen wird. Der Schweizer war ja auch schon öfter mal hier in der Extra-Runde im Podcast und hat damit vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr Freizeit, um wieder seine Musikkarriere voranzukurbeln. Gehen wir weiter nach Frankreich, Leute. Lange habe ich nichts mehr gehört von dem Fall um Gilles Simon und auch Justine Bresser-Boucher. Ihr werdet euch erinnern, der Kreditkartenbetrug. Gilles Simon soll ja mit Justines Namen und auch noch dem Namen von einem Betreuer im Internet Artikel gekauft haben und auch mit deren Kreditkarten dann eben. Und daraufhin haben dann die beiden vermeintlichen Opfer Anzeige gestellt gegen Gilles Simon und die wurde jetzt wohl laut einer italienischen Tageszeitung La Stampa angeblich schon verurteilt. Sie soll wohl wegen Diebstahl und Betrugs schuldig gesprochen worden sein und Rückzahlungen der entwendeten Summe leisten müssen und auch noch eine Entschädigungszahlung dazu. Also La Stampa sagt auch weiter, die Behörden haben den Fall wohl rekonstruiert und konnten das Ganze dann bis zu Gilles Simon zurückverfolgen. Allerdings kommt jetzt der Haken an der Sache. Einige andere Medien widersprechen dieser Meldung. Die sagen nämlich, das Verfahren läuft noch und ist noch nicht abgeschlossen. Zum Beispiel das italienische Portal Fondo Italia oder auch die französischen Zeitungen L'Equipe oder Le Dauphiné. L'Equipe war ja wohl auch die Zeitung, die das Ganze angekurbelt hatte damals und den Bericht als erste dann veröffentlicht hatten. Das heißt, die müssen wohl auch ganz gute Insider-Informationen haben. Und damit, meine persönliche Meinung, würde ich mich eher mal auf die Seite von L'Equipe und Co. stellen, dass das Ganze immer noch läuft und noch nicht abgeschlossen ist. Aber komisch, dass man dann trotzdem so eine Meldung raushaut, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Keine Ahnung, was da los war. Aber schon interessant, dass sich dieser Fall in diese Richtung entwickelt hat. Und Leute, ich habe auch schon in der vergangenen Woche gesehen, es gibt aktuelle Bilder von Gilles Simon und Justine Bresser-Boucher zusammen im A-Kader im Trainingslager. Also die trainieren auch wieder zusammen, was ja im letzten Winter auch lange nicht der Fall war, bis Oktober. Ja, aber Fake News oder nicht, ich weiß es nicht. Die Wahrheit werden wir wohl dann auch in den nächsten Wochen irgendwann wieder erfahren, denn ich glaube, sobald da wirklich mal ein Urteil gefällt wurde, werden wir dann auch irgendwann mal wissen, was da überhaupt los war. Und los war auch einiges in der Lenzer Heide, denn in der vergangenen Woche fand da das sogenannte Executive Board Meeting statt von der IBU. Die Lenzer Heide ja WM-Gastgeber eben jetzt im anstehenden Winter und deshalb haben die das Ganze wahrscheinlich nach da verlegt und ich fand, hier wurden einige interessante Punkte angesprochen für die Zukunft, anscheinend auch schon für die nächste Saison, denn da soll es wohl ein paar Regeländerungen geben. Also es gab noch nichts Konkretes dazu, aber es soll wohl um die Sicherheitsbestimmungen gehen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht um diesen Endres Trömsheim seinem Fall geht aus dem letzten Winter, wo er ja das Magazin unten aus dem Schießstand nochmal rausgeholt hat und auch über die Feuerlinie gegangen ist mit dem Oberkörper. Es soll eine Anpassung im Punktesystem stattfinden und wohl auch eine Flexibilität im Startgruppensystem. Also hört sich beides sehr spannend an. Interessant auch für die Athleten gerade, das Preisgeld in den Olympiasaisons soll jetzt genauso hoch sein wie in den Weltcup-Saisons. Denn es ist ja so, dass bei Olympia das Preisgeld dann eben bei den Olympischen Spielen in der Vergangenheit nicht ausgezahlt wurde, weil das Ganze ja dann eben auch nicht von der IBU ist, sondern vom IOC. Und bei Olympia gibt es einfach keine Preisgelder. Ist ja auch ein Event, wo nicht kommerziell geworben werden darf. Also da gibt es keine Werbung auf den Anzügen und so weiter. Und deshalb war es in der Vergangenheit immer so, dass die Athleten in einer Saison, wo dann Olympia war, weniger Preisgeld gewinnen konnten. Und jetzt ist es wohl so, dass die IBU das anpasst und dann wahrscheinlich ja schon 2026 wird es soweit sein, beziehungsweise 25/26, in dieser Saison das Preisgeld bei dem Weltcuprennen anheben wird, sodass am Ende dann eben genauso viel Geld bei rumkommt wie in einer normalen Weltcup-Saison. Das heißt, der erste Platz wird dann, also reine Spekulation, ich sag mal, ansonsten 15.000 Euro geben und dann in so einer Olympiasaison vielleicht 18.000, ich weiß es nicht. Das heißt, Johannes Thingnes-Bø geht am Ende dann mit noch mehr Geld nach Hause. Nee, eigentlich ja nicht, weil am Ende dann die Olympiarennen nicht zählen. Wird dann wahrscheinlich irgendwo auf selbe hinauslaufen. Und es ging wohl auch bei dem Meeting noch um ein sogenanntes Closing the Gap-System, was wohl kleineren Nationen helfen soll, ihre Teams dann auch zu entwickeln, sodass dann irgendwann mehr Nationen auch auf dem Podest stehen können. Mehrere kleine Nationen natürlich, um dann auch in deren Ländern im Biathlon noch so ein bisschen anzukurbeln. Denn ihr kennt es ja ein bisschen selber, Leute. Ihr habt es vielleicht auch jetzt miterlebt in Östersund vergangenen Winter, als die Deutschen vorne wieder richtig mitgespielt haben. Ich fand schon, und ich denke, das habt ihr auch gemerkt, dass die Euphorie einen nochmal so richtig gepackt hat, als dann auch Franzi in Gelb war, Philipp Navrat in Gelb waren, Roman Rees in Gelb waren und man nochmal so richtig mehr Bock auf diesen Sport hatte und da richtig mitjubeln konnte. Und das fällt natürlich weg, wenn man nur drei Norweger die ganze Zeit vorne auf dem Podium hat. Und ich glaube, das ist einfach so das Ding, wo die IBU hier ein bisschen gegensteuern will für die Zukunft. Aber sowas wird wahrscheinlich auch ein paar Jahre brauchen, bis das mal Früchte trägt. Und wir bleiben aber direkt dann auch in Norwegen, wo ich es gerade angesprochen habe. Denn das Blinkfestival wird ja das erste Sommer-Event sein, was in diesem Sommer stattfindet. Und hier wird wohl ein neues Format eingeführt. Also Zumindest fürs Blinkfestival, denn es soll jetzt am finalen Tag, den Samstag ist das immer, eine Mixstaffel und eine Single-Mixstaffel dann in Sandnes in Norwegen geben, statt den Massenstarts. Hierbei sollen dann im Finale, denn es wird so sein wie immer, es gibt erst eine Quali-Runde, wo man sich dann für das Finale qualifizieren kann. Einige große Namen, wahrscheinlich dann das Team um Johannes Thingnesbø oder auch Franzi Preuß oder so, die werden dann schon vorqualifiziert sein. Jedenfalls sollen im Finale dann bis zu 14 Teams jeweils antreten dürfen bei Mixstaffel und Single-Mixstaffel. Und das Ganze soll auch ein bisschen angepasst nach den IBU-Regeln ablaufen. Für mich persönlich echt ein kleines Downgrade, denn ich finde diese Einzelrennen immer viel interessanter. Bin nicht so ein Fan von Mixstaffel oder auch Single-Mixstaffel, gerade dann natürlich bei Show-Events. Aber ich glaube, aus der Athletenperspektive macht das schon Sinn, weil die Chance natürlich höher ist, dass man ins Finale kommt und dann auch mehr Rennen an einem Tag hat. Franzi Preuß hat es mir ja auch mal erzählt, dass sie es nicht so toll fand letztes Jahr beim Blinkfestival, wenn man da früh schon rausfällt in den Quali-Runden, dass man dann vielleicht gar nicht so viele Rennen am Ende hat und der Tag irgendwie ja auf nichts hinausläuft. Und ich glaube, da will man hier auch dann gucken, dass man das so ein bisschen in den Griff bekommt und einige Athleten dann mehr hier mit abholt. Aber es soll wohl auch wirklich für jedes Team, was sich hier anmeldet, möglich sein, ins Finale zu kommen, beziehungsweise dass die alle die Quali laufen können, ja, und dann eben sich vorne rein qualifizieren können. Aber wir werden dann sehen, wie es abläuft. Das Ganze wird man ja auch wieder beim NRK frei im Stream sehen können. Einer, der vielleicht dabei ist, ich weiß es noch nicht, könnte Eric Perrault sein. Der hat in der vergangenen Woche ein Interview gegeben, dem Nordic Mag, ist ein französisches Magazin, und da sagt er, das Ziel ist es, alles zu gewinnen. Das habe ich immer gesagt und das wird sich auch nicht ändern. Ich glaube, in diesem Jahr bin ich ein Stück näher an mein Ziel gekommen, und ja, ich liebe doch solche Aussagen, Leute. Also so hohe Ziele und für mich auch wirklich, Eric Perrault, einer der interessantesten Personen für die Zukunft im Biathlon. Er ist ja auch der erste Biathlet, geboren im 21. Jahrhundert, der ein Weltcuprennen jetzt gewinnen konnte. Und ich mag es einfach, wenn man so große Töne spuckt und dann auch einfach sich selbst diese Erwartungen, diese hohen Ziele setzt. Das macht einfach Spaß und ich bin gespannt, ob er da nächsten Winter schon anknüpfen kann. Nimmt sich auf jeden Fall echt schon jetzt auch für die WM in Lenzerheide, aber auch für die olympische Saison echt viel vor. Will da auch Gold holen jeweils und ganz oben stehen und auch einfach häufiger oben mit dabei sein. Ja, und ich glaube, der Junge, der kann es wirklich schaffen. Der wird uns noch einige Jahre hier im Biathlon unterhalten können. Und beenden wir das Ganze hier mit Ingrid Landmark-Tandrevold. Die hat vergangene Woche geheiratet, wie ihr vielleicht auch auf Instagram gesehen habt. Und es könnte sein, dass sie jetzt im kommenden Winter dann mit einem neuen Namen an die Startlinie geht. Denn aus Ingrid Landmark-Tandrevold soll dann wohl Ingrid Landmark-Markset werden, ja. Ingrid Landmark-Markset. Also ich merke gerade auch, ein bisschen wild auszusprechen, aber was soll's. Auf Instagram habe ich aber gesehen, dass ihr Name zumindest da noch nicht geändert wurde. Also da heißt sie immer noch Ingrid Landmark-Tandrevold. Mal sehen, was draus wird, Leute. Und damit gebe ich ab in den guten alten Klassiker mit Kathi Wilhelm. Also viel Spaß mit Kathi, Hendrik und mir.
Auf die Runde.
Heute bei uns zu Gast immer noch Deutschlands erfolgreichste Biathlon-Olympionikin Kathi Wilhelm. Hallo Kathi.
Ja, hallo. Hi.
Hallo Kathi. Du bist ja schon länger nicht mehr aktive Biathletin, aber dem einen oder anderen sicher bekannt als ARD-Expertin. Von daher haben wir uns eigentlich gedacht, dass eine Vorstellung hier deinerseits eher unnötig wäre, aber der Vollständigkeit halber machen wir es einfach trotzdem mal. Kathi, stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die dich nicht mehr kennen oder die dich vielleicht gar nicht kennen.
Mich vorstellen, oh mein Gott. Ja, also ich habe Biathlon gemacht, das auch relativ erfolgreich bis 2010, aber habe nicht mit Biathlon angefangen, meine sportliche Karriere, sondern war Langläuferin auch relativ lang, bis 99, war auch da bei den Olympischen Spielen, 98 dabei und bin dann eben 99 gewechselt zum Biathlon, weil ich irgendwie auch mal eine Medaille gewinnen wollte. Und ja, und dass das relativ schnell geklappt hat, hätte ich jetzt eigentlich gar nicht so erwartet. Also 2010 dann, 2001 dann das erste Mal Weltmeisterin, 2002 zweifache Olympiasiegerin, 2006 durfte ich die Fahne tragen in Turin und auch nochmal Olympiasieg holen und auch noch zwei silberne. Ja, und 2010 habe ich dann aufgehört. Ein paar Weltmeistertitel habe ich natürlich auch gewinnen können. Was gibt es zu mir danach? Nach der Karriere habe ich, oder auch während der Karriere, habe ich schon mein Studium angefangen, das auch danach dann beendet, internationales Management. Bin mittlerweile zweifache Mama, 6 und bald 9 Jahre. Mhm. Und ja, und die zwei machen auch schon ein bisschen Wintersport. Was wollt ihr noch wissen?
Das war schon mal sehr ausführlich. Da sind auf jeden Fall einige Punkte dabei, die wir auch noch gerne aufgreifen möchten. Genau, dein Weg, du hast es gesagt, zum Biathlon führte zunächst über den Skilanglauf, wo du 1998 bei den Olympischen Spielen in Nagano mit am Start warst. Aber erzähl uns doch erstmal, wie überhaupt denn der Weg zum Langlauf kam.
Ja, ich komme ja aus Thüringen. Hätte ich ja vielleicht auch noch sagen können, ne? Also ist ja auch eigentlich eher so eine Wintersportgegend, auch wenn es vielleicht die letzten Jahre auch nicht mehr so aussah. Aber ja, da ist man irgendwie damit groß geworden. Also wir sind auch am Wochenende langlaufen gegangen in Familie und ich bin da auch relativ schnell im Verein gewesen, also in der ersten Klasse, weil meine große Schwester, die ist 4 Jahre älter, die hat auch Langlauf gemacht und da wollte ich natürlich da dem Ganzen nacheifern und ja, dann bin ich da halt so reingewachsen. Also am Anfang war das wirklich mehr Spaß und Hobby und Zeitvertreib mit Freunden zum Sport gehen. Mhm. Und ja, und das wurde dann natürlich dann ein bisschen intensiver, wenn es dann darum ging, ja, dann eben auch Wettkämpfe, erst auf Kreisebene, dann Bezirkebene, damals DDR-Ebene. Es hat Spaß gemacht und dann habe ich da immer mehr gewollt.
Mhm. Ja, aber nach Nagano bist du ja dann direkt gewechselt, ein Jahr später, ne? Zum Biathlon. Du hast eben gesagt, weil du mal eine Medaille gewinnen wolltest. Hast du das im Langlauf nicht mehr gesehen bei dir?
Naja, ich habe immer gesagt, also als Langläufer wird man immer damit konfrontiert. Ja, wie sieht's denn aus? Willst du nicht zum Biathlon? Und weil die Langläufer ja international nicht so erfolgreich sind oder damals auch waren. Es gab ja mal eine sehr gute Phase. Jetzt kämpfen sie wieder so ein bisschen im Anschluss. Ja, und ich habe immer gesagt, nee, warum soll man eigentlich nicht auch im Langlauf erfolgreich sein? Und wir trainieren genauso hart damals. Und ja, aber irgendwie hatte ich dann 99, ich war bei der Weltmeisterschaft noch in Ramsau dabei, bin leider krank geworden und durfte die Staffel deswegen nicht mitlaufen. Und gerade in dem Jahr gewannen die deutschen Frauen eine Medaille in der Staffel. Mhm. Und das war natürlich ganz schön bitter für mich. Und da hatte ich dann auch so ein bisschen die Hoffnung und die Motivation auch verloren. Und ja, und stand eher so vor der Frage, hörst du jetzt auf? Weil irgendwie lohnt sich ja nicht, die ganzen, den Aufwand, den man betreibt und was man alles investiert und so. Und ja, und dann kam halt so die Idee, ja, vielleicht probierst du es halt dann doch mal mit dem Biathlon. Und dann habe ich das eben dann im Frühjahr 99 gemacht.
Ja, und ich denke, das Erste, was so auffällt bei dem Wechsel, ist meistens ja immer, dass man dann eine Waffe trägt im Vergleich zum Langlauf, ne? Und die musst du ja dann auch im Laufen tragen. Wir haben auch mit Denise Herrmann drüber gesprochen. Die ist ja ähnlich wie du auch vom Langlauf zum Biathlon gewechselt. Und wie war das denn für dich dann, auf einmal mit einer Waffe auf dem Rücken zu laufen? Die ist ja auch ziemlich schwer. Bist du damit ganz gut zurechtgekommen direkt?
Nee, ich habe das auch ehrlich gesagt unterschätzt. Also wenn man so vom Langlauf kommt, denkt man ja, man ist ja sowieso schneller als die Biathleten und so. Ja. Aber mit der Waffe auf dem Rücken ist das schon nochmal eine andere Sache. Also man muss die Lauftechnik schon dem Ganzen anpassen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist auch die Art des Wettkampfs. Also es ist ja doch eher Intervalllaufen im Biathlon, dass man immer kurze Strecken, also 2 oder 2,5 Kilometer volle Pulle, dann eine Pause macht und sich sogar noch hinlegt. Das ist man natürlich im Langlauf nicht gewöhnt und dann wieder von null anfängt. Also es ist eher ein bisschen schnellkräftiger betont als jetzt das reine Langlauf laufen und der reine Langlaufwettkampf. Und da musste ich mich schon erstmal dran gewöhnen, auch die Wettkampf- oder die Trainingsart ist auch anders, wie man eben trainiert, die Trainingseinheiten. Und klar, mit der Waffe, wenn das dann nicht so auf den Kopf schlägt und man muss schon ein bisschen anders laufen, ja.
Aber die Saison 2000-2001, das war ja deine erste Weltcup-Saison als Biathletin. Und IBU-Cup gab es ja damals gar nicht. Du warst auch immer nur im Weltcup unterwegs, soweit ich gesehen habe.
Nee, ich war im ersten Jahr, also 99-2000. War ich im Europacup, hieß das bei uns noch. Ja. Mhm. Und da war ich auch bei der Europameisterschaft, habe da auch eine Bronzemedaille gewonnen, oder 2 sogar mit der Staffel und im Sprint, glaube ich, genau.
Ja.
Und ja, und dann bin ich dann gleich im zweiten Jahr in den Weltcup gekommen.
Ich glaube, das ist nämlich gar nicht mehr gelistet bei dir. Aber du hast ja im Weltcup sogar dein drittes oder in deinem dritten Rennen direkt dein erstes Podest geholt, ne? Und du warst ja, das können wir schon mal vorwegnehmen, unglaublich erfolgreich in deiner Karriere. Hast alles gewonnen im Biathlon und erinnert man sich dann eigentlich überhaupt noch an das allererste Podest im Weltcup?
Ja, ja, da erinnere ich mich schon dran. Das war, als wir 3 Wochen in Antholz waren, als nirgendwo Schnee lag. Und da haben wir Hochfilzen, Ossebli und wahrscheinlich normal Antholz in Antholz gemacht. Und in der ja, beim einen, in einer Woche war ich schon sehr nah dran und habe dann aber auch einen Fehler zu viel geschossen. Ja, und dann beim dritten hat es dann eben geklappt. Und das war so für mich aber auch so das Zeichen dafür, dass es die richtige Entscheidung war. Also allein schon dafür, das erste Mal beim Weltcup auf dem Podium zu stehen, hatte sich das alles gelohnt. Und das hat mir natürlich dann auch die Bestätigung gegeben und auch das Selbstvertrauen, da eben auch weiterzumachen. Und weil man immer weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist, ist es natürlich schon mal was Schönes. Und eben, wie gesagt, das erste Mal, was mir eben im Langlauf nie gelungen ist, auf dem Podium zu stehen im Weltcup.
Ja, klar.
Ja, und dein erster Sieg hat ja dann auch nicht lange auf sich warten lassen, im Biathlon zumindest. Der war ja bei der, auch bei deiner ersten WM sogar, ne? 2001 auf der Pokljuka, da hast du nämlich Gold im Sprint geholt.
Ja.
Und das halt in deiner ersten Saison. Hast du da überhaupt mit gerechnet, dass du so schnell im Biathlon ankommst?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte, als ich gewechselt bin, habe ich immer so gedacht, naja, selbst Salt Lake City, die Olympischen Spiele kommen ein bisschen zu früh für mich. Ich habe so eher auf Turin spekuliert damals. Mhm. Und und dass ich natürlich da jetzt schon gleich bei der ersten WM was gewinne. Ich war froh, dass ich überhaupt dabei sein konnte. Ich hatte geliebäugelt, in die Staffel zu kommen. Und mehr eigentlich nicht. Alles andere wäre eine Zugabe gewesen. Und ich bin natürlich auch relativ anspruchslos sozusagen ins Rennen gegangen, habe auch gleich die dritte Startnummer gehabt. Damals war das ja noch nicht so, dass die Besten vorne gelaufen sind oder gerade zur WM mussten sich alle deutschen Starter immer auf die einzelnen Stadtgruppen verteilen. Und ich war eigentlich vom Papier her die Schlechteste und musste deswegen in die Eins, weil die keiner wollte, in die erste Stadtgruppe, und habe dann gleich die Startnummer 3 gehabt und haben natürlich da ein super Rennen hingelegt. Und aber klar, in meinem Startnummer 3 weiß man noch nicht so richtig, für was es am Ende reicht. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das was richtig Gutes wird. Und dann habe ich halt relativ lange warten müssen, bis es dann eben auch bestätigt wurde.
Ja, und deine ersten Olympischen Spiele, du hast sie gerade angesprochen, im Biathlon 2002 in Salt Lake City. Da hast du auch Gold im Sprint geholt, genauso wie in der Staffel, und auch Silber im Verfolger. Mhm. Damit hattest du in jedem Rennen, welches du bestritten hast, eine Medaille geholt. Es gab ja hier nur 4 Rennen. Im Einzel wurdest du nicht eingesetzt. Warst du da überrascht, dass du hier dann so abgeräumt hast?
Ja, eigentlich schon. auch klar, nach dem Weltmeistertitel war ich trotzdem noch nicht in der Weltspitze permanent angekommen und zählte jetzt nicht unbedingt zu den ganz großen Favoriten. Man wusste natürlich, dass ich eher meine Schokoladendisziplin eher der Sprint ist und da meine Chancen sicherlich größer sind, aber ich meine, dass ich da dann sogar mit 0 Fehlern durchkomme, war das ja, ich glaube, ich hatte 0 Fehler, oder? Ich weiß es gerade, doch, ich hatte 0 Fehler. Damit hatten, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Und es ist natürlich auch immer noch mal einfacher, wenn man eben ohne Druck reingeht, ohne ohne Favoritenbürde in so ein Rennen zu gehen, gerade bei den Olympischen Spielen. Und das habe ich natürlich schon mal auch genutzt dann in dem Moment.
Ja. Und heute, es ist ja immerhin schon 18 Jahre her, erinnert man sich da noch an den Sprint von Salt Lake City?
Ja, den habe ich schon noch ziemlich viele Momente von den Tagen in Salt Lake City habe ich schon noch im Kopf. Sicherlich auch nicht alles, aber ich weiß, dass ich eben im Interview noch das letzte Schießen von Liv Grete-Poret damals angeschaut habe, die noch in der Lage gewesen wäre, ja, mich vom Podium zu stürzen. Und es war auch noch, glaube ich, das norwegische Fernsehen, wo ich da gerade stand. Ich habe mich damals dann ein bisschen geschämt für meinen Jubeln, als er einen Fehler geschossen hat. aber das überkam mich natürlich in dem Moment so ein bisschen so. Ich meine, ich habe nicht die Freudenausbrüche gehabt, aber man hat es mir schon angesehen, dass es eine Erleichterung für mich war. Ja, und weiß auch noch, dass es alles so ein bisschen unwirklich war, als ich dann auch zur Siegerehrung gefahren bin und so. Und dann die ersten Gratulationen schon nach dem Rennen kamen. Und das Rennen an sich, Vom Sprint weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so viel, außer ich bin zum ersten Schießen mit Andrea gekommen und es war ein bisschen schwierig zum Schießen, also man musste ein bisschen Wind beobachten, da hatte ich dann nochmal so den Hinweis gekriegt vom Trainer, dass ich da Augen aufhalten muss. Ja, und für mich war es ja immer so wichtig, wenn ich liegend getroffen habe, war ja eigentlich die größte Hürde eigentlich genommen, weil stehend Schießen war eher so meine Lieblingsdisziplin und da war ich natürlich sehr erleichtert, als ich da so gut dann auch ins Rennen gestartet bin.
Ja, und du hast ja dann nach deiner ersten WM und den ersten Olympischen Spielen schon alle Medaillen gewonnen, die es im Biathlon zu gewinnen gibt und warst gerade mal 25 Jahre alt, ne? Und in dem Alter, da haben ja Laura Dahlmeier und Magdalena Neuner ihre Karriere beendet.
Ja.
Kam da bei dir nicht auch schon so der Gedanke, so an den frühzeitigen Ruhestand oder so?
Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte einfach noch zu viele Baustellen. Also ich wusste, ich bin noch nicht die perfekte Biathletin. Ich meine, klar, erstens mache ich es noch nicht so lang und ich habe immer gesagt, ich bin noch nicht so sicher. Ich bin noch nicht so sicher am Schießstand und ich habe noch genügend Reserven, an denen ich noch arbeiten kann. Also ich hatte genügend Aufgaben für jeden Tag im Training, um da eben Motivation zu haben, sich eben auch diesen Training dann jeden Tag wieder zu stellen. Und ja, ich war eben ja noch nicht so lang im Biathlon-Zirkus unterwegs und deswegen hatte ich schon noch ein paar Aufgaben.
Ja, und eine Aufgabe hast du, glaube ich, dann auch in der kommenden Zeit oder in der danach folgenden Zeit erreicht, nämlich in der Saison 2004-05 bist du schon mal Zweite im Gesamtweltcup geworden mit 3 Weltcupsiegen. Hattest also schon mal so mehr oder weniger den kleinen Finger an der großen Kristallkugel. War dir da schon bewusst, dass du das Zeug dazu hast, irgendwann mal ganz oben zu stehen?
Ja, das habe ich da gemerkt. Also es ging auch erst am Ende der Saison. Ich bin immer so jemand, die gerade am Ende der Saison noch viele Körner hat. Und da habe ich eben auch den Boden gut gemacht damals gegen Pülewa und Sandrine Bailly, die waren da so meine Konkurrenten, glaube ich, in dem Jahr. Und da habe ich natürlich schon gemerkt, das könnte mal was werden, dass ich da vielleicht auch mal den Gesamtweltcup hole. Und wenn man eben auch gut durch eine Saison durchkommt, dann ist es ja auch berechtigt, dass man da eben auch als nächstes Ziel dann eben auch hat, mal den Gesamtweltcup zu holen. Stand dann ganz oben auf der Liste, die ich noch abarbeiten wollte.
Ja, und ein Jahr später war es schon soweit, ne? 2005/06, da hast du ihn dann geholt als zweite deutsche Biathletin überhaupt nach Martina Beck, also damals noch Glago. Hast du den Gesamtweltcup nach Deutschland geholt und weißt du noch, wie du dich damals darauf vorbereitet hast? Weil du warst ja vorher Zweite geworden, also ganz knapp dran. Hast du da irgendwas verändert oder wusstest du, was du da noch so brauchst, was dir fehlte?
Ach nee, ich wusste nur, dass ich einfach so gut wie möglich irgendwie durchkommen muss. Man kann ja nicht am Anfang schon der Saison sagen, das ist mein Ziel. Also ich hatte relativ schnell eben das gelbe Leibchen schon. Ich hatte schon vor Weihnachten bekommen. Und dann wird es natürlich immer schwieriger, wenn du jedes Rennen mit einem gelben Leibchen an den Start gehst, wird natürlich der Druck größer. Und und du weißt natürlich auch, was es dann heißt, wenn man eben mal ein schlechtes Rennen hat. Also, oder man weiß eher, dass man sich jetzt kein schlechtes Rennen mehr erlauben kann. Ja, aber umso schöner war natürlich, als es auch funktioniert hat. Ich bin auch immer jemand, die auch gerade so die dritte Woche oder die 3 Weltcups im Januar immer ganz gut wegsteckt. Und also deswegen, ich wusste so meine Stärken. Und da habe ich, glaube ich, auch ganz gut gepunktet dann und hinten raus. Ja, da kam noch mal so die Idee sogar vom Trainer, ich soll doch vielleicht noch mal ein Rennen weglassen, um noch genügend Kräfte zu haben für das letzte Drittel oder so. Na, ich dachte, Quatsch. Also das kann ich mir jetzt überhaupt nicht erlauben. Und ich meine, es war ja dann auch Anna-Karin Olofsson damals, die dann da meine stärkste Konkurrentin war. Und da wusste ich, nee, ich habe auch nicht irgendwie den Grund gesehen, da irgendwelche Körner zu sparen, weil ich habe mich stark gefühlt und ja, und das war natürlich dann auch schön, als ich dann das in Oslo war ja dann das letzte Rennen und es war ja überhaupt eine grandiose Saison. Also im Verfolgungsrennen war ich irgendwie, da war der schlechteste Platz Zweiter. Also das war schon irgendwie ganz schön krass, das Jahr.
Auf jeden Fall. War die Martina da für dich auch vielleicht so eine Art Motivation, als du sie damals dann mit der Kugel gesehen hast, so nach dem Motto, das will ich auch mal erreichen?
Ja, natürlich. Es war ja nun viele Jahre vorher immer Magdalena Forsberg, die den Gesamtweltcup da schon in, ja, es war schon eher Routine für sie, da die große Kugel in Empfang zu nehmen. Und als dann Martina das dann eben das erste Mal als Deutsche geschafft hat, waren wir da schon auch alle natürlich auch stolz auf sie und haben aber auch gesehen, so es ist auch möglich, eben auch für uns da mal einen Gesamtweltcup zu holen. Also das ist schon klar auch eine Motivation, wenn im Team jemand das schon schafft. Und wir wussten ja auch, wir sind alle auf einem sehr hohen Niveau und es fehlt dann halt vielleicht nur die Beständigkeit dem einen oder anderen und natürlich auch ab und zu auch mal das Quäntchen Glück, das gehört natürlich auch dazu. Aber es heißt ja auch immer das Glück des Tüchtigen und deswegen muss man sich das dann auch hart erarbeiten und das wird dann auch schon meistens belohnt.
Ja, das hast du dann auch getan und das Jahr 2006 war ja wieder ein Olympisches, ne? Die Spiele in Turin standen an. Und da hast du eben schon gesagt, du hattest eine besondere Aufgabe, warst nämlich Fahnenträgerin für Deutschland. Und kannst du mal so ein paar Tipps geben, wie man eigentlich Fahnenträgerin wird?
Oh, wie man Fahnenträgerin wird? Mittlerweile ist es ja, glaube ich, ein bisschen anders geworden. Da wird ja auch gewählt und weiß ich gar nicht, wer da alles, oder weiß nicht, ob das auch jedes Mal anders wird. Also zu meiner Zeit wurde das halt einfach noch vorgeschlagen, wurden ein paar Namen in den Raum gestellt. Und ja, und dann hat man die durchgefragt oder man hat sich dann festgelegt oder keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall am Abreisetag von unserem Vorbereitungslehrgang einen Anruf gekriegt von meinem Trainer von damals, vom Uwe Müßiggang, und der sagte eben, ja, dass das NOK damals noch, der jetzt DOSB, eben mich vorgeschlagen hat als Fahnenträger. Und ja, ich sollte mir das jetzt mal überlegen. Und er hat aber auch gleich im gleichen Moment schon versucht, mir das eigentlich ein bisschen auszureden, weil er gesagt hat, naja, dein erstes Rennen ist halt auch gleich zwei Tage später und wir wohnen ja oben in den Bergen und Turin ist ja doch eine Stunde weit weg und ja, man hat viele Pressetermine und natürlich der Druck wächst, wenn man eben auch noch Fahnenträger ist. Und ja, aber das war mir irgendwie egal. Also ich fand das einfach nur cool, da gefragt zu werden und war da schon einfach stolz drauf, dass ich jetzt da in Frage gekommen bin und dass man auf mich gekommen ist in dem Moment. Und also einfach nur, man muss sich natürlich ins Gespräch bringen, ne? Man braucht wahrscheinlich ein paar gute Leistungen und dann
hat's ja ein paar. Ja.
Kann das eben passieren, dass man für Deutschland die Fahne bei Olympia reintragen darf.
Okay.
Ja, du hast schon erzählt jetzt gerade oder erwähnt, dass ja, der Druck dann dadurch natürlich höher wurde. Wie hast denn du das wahrgenommen im Vergleich auch vielleicht zu 2002?
Ja, natürlich. Ich war Favoritin in dem Moment. Ich war Gesamtweltcup-Führende. Damals auch schon, als ich zu den Olympischen Spielen gefahren bin. Und klar ist dann der Druck höher. Aber ich habe das auch mal versucht, so ein bisschen positiv auszulegen, weil ich immer gesagt habe, so, ich meine, wenn die Leute von dir was erwarten, dann hast du es dir das ja auch erarbeitet, ne? Dann musst du ja eben auch schon was geleistet haben, damit sie das eben von dir erwarten. Und deswegen fand ich das eher so, auch kannst du auch gerne stolz darauf sein, dass sie dich jetzt als Favorit sehen. Aber trotzdem, ich meine, ich hatte ja auch einen Anspruch an mich selber und dem wollte ich natürlich auch gerecht werden. Und ich wollte da eine Medaille gewinnen. Also ich war nie eine, die gesagt hat, ich will jetzt hier Gold holen. Weil ich finde immer, die Farbe der Medaille ist dann auch manchmal mehr von anderen Sachen abhängig, eben von Glück, vom Wetter, von was weiß ich. Aber wie gesagt, eine Medaille zu haben, das war mein Ziel. Und ich habe es schon gemerkt, klar, ich hatte einfach noch viel mehr Termine, Interviews und Pressekonferenzen als Fahnenträger, als wenn ich jetzt nur als normaler Starter hingefahren wäre oder dort gewesen wäre. Aber ja, ich konnte es, glaube ich, ganz gut handeln, obwohl natürlich das erste Rennen auch richtig in die Hose gegangen ist. Aber damals war immer noch das Einzelrennen das erste Rennen im Wettkampfkalender bei den Höhepunkten. Und das konnte ich verschmerzen, weil ich war damals immer noch diejenige, die nicht so unbedingt den Einzel gemocht hat. Und deswegen war das so ein schönes Rennen zum Reinkommen. Aber es war schon auch schwierig, wenn man dann die ersten Kommentare in der Zeitung oder sonst wo gelesen hat. Ja, und es wurde nach dem Sprint nicht unbedingt besser, weil da hatten wir dann auch noch ein bisschen Pech. Und auch da konnte ich eben nicht meine Medaille gewinnen. Ja, und dann wird dann schon langsam, es wird schon langsam ein bisschen eng.
Hat ja dann doch noch geklappt. Du hast ja dann aus 5 Rennen 3 Medaillen geholt und zwar einmal Gold.
Ja, das hat dann doch noch geklappt. Ja, am Ende ist die Ente fett, oder wie? Ne? Also, ja. Ja, es war im Sprint, habe ich ja gemerkt, dass es möglich gewesen wäre. Ich hatte nur eine relativ frühe Startnummer und es hat danach aufgehört zu schneien. Und ich habe schon auf meiner letzten Runde gemerkt, dass es jetzt einfach viel schneller wird. Ich habe zwar einen Fehler geschossen, aber mit dem einen Fehler und einer späteren Startnummer wär ich auch auf dem Podium gewesen. Und ich meine, so ein Wissen zu haben oder das zu sehen, dass es eben theoretisch möglich gewesen wäre, bestätigt einen ja auch erstmal in seiner Vorbereitung und in seinem oder das Vermögen zu haben, ist ja erstmal beruhigt einen ja auch ein bisschen. Und der fünfte Platz war ja keine schlechte Ausgangsposition für einen Verfolger. Und ja, und das war irgendwie ein ganz krasses Rennen. Also ich bin da losgelaufen und habe sofort gemerkt, das ist heute mein Tag. Und ich war nach dem ersten Schießen bereits in Führung und habe das dann auch nicht mehr abgegeben und bin zum letzten Schießen gekommen. Habe da auch nochmal null geschossen. Beim dritten Schießen habe ich, glaube ich, einen Fehler gehabt. Und beim vierten nochmal null und bin dann mit ewig Vorsprung raus. Also es war dann über eine Minute Vorsprung zum Schluss. Und ich meine, wenn man da auf 2 Kilometer so viel Vorsprung hat auf der letzten Runde, dann kann man das eben auch richtig genießen. Und ja, das war schon genial, noch Zeit für die Fahne gehabt. Und so ein Olympiasieg ist eben nochmal was ganz Besonderes. Ich meine, im Sprint ist es auch schön, aber du weißt eben nicht, für was es reicht, ja, meistens, wenn du ins Ziel kommst. Aber bei so einem Verfolgungsrennen weißt du es eben ganz genau und das ist nochmal was anderes.
Ja, aber du hast ja auch noch Silber geholt mit der Staffel, ne? Und dann nochmal Silber im Massenstart. Und das war auch der erste olympische Massenstart der Geschichte. Mhm. Aber du warst danach dann ja auch die erfolgreichste Winterolympionikin aller Zeiten, ne? Also nicht nur von Deutschland, sondern international. Ja. Bis dann da ja Domracheva 2018 kam mit ihrer Staffelgoldmedaille. Aber Kathi, man sagt ja immer so, Rekorde, die sind für die Ewigkeit. Hast du das selber auch so gemerkt, dass du da Geschichte geschrieben hast? Wirst du auf sowas angesprochen oder in den 12 Jahren, wo du da jetzt so den Rekord gehalten hattest?
Ach, angesprochen wird mir eigentlich selten. Also mir war das jetzt auch nicht sofort irgendwie bewusst, dass das jetzt ein besonderer Rekord ist, weil bei den Männern war das ja schon, ich meine, da gibt es ja ganz andere, die viel mehr, die haben ja die Medaillen, die ich in 3 Olympischen Spielen gesammelt habe, die haben die ja schon bei einmal Olympia gehabt oder so, der eine oder andere. Aber ja, das macht einen dann schon stolz. Und dann natürlich in Pyeongchang habe ich schon auch, fand ich schon ein bisschen schade, dass ich den Rekord eben abgeben musste. Aber die Daya hat sich das schon verdient. Und meine, sie war auch eine klasse Biathletin über viele Jahre hinweg. Ich meine, ich bin ja auch noch gegen sie gelaufen. Ja. Und ja, und sie hat ja auch ein bisschen länger gebraucht, ist dann eben auch bei den ganz großen Rennen, eben auch bei Olympia so erfolgreich war und bis sie da die Medaille geholt hat. Und deswegen, ja, so ist das halt, ne?
Ja, klar.
Kann man hinterher schwer beeinflussen. Aber dem war ja auch nicht genug, denn du wurdest in dem Jahr noch als Deutschlands Sportlerin des Jahres 2006 ausgezeichnet für deine besonderen Leistungen als Athletin. Und Kathi, wenn du jetzt mal auf deine Karriere heute zurückschaust, welche Bedeutung hat das Jahr 2006 für dich unter all deinen Jahren als Sportlerin?
Ja, das war natürlich das erfolgreichste Jahr erstmal. Also von den Ranking der Erfolge, würde ich jetzt mal sagen, war es natürlich das erfolgreichste. Und es war auch besonders in dem Sinn, dass ich eben geschafft habe, auch so einen Olympiasieg zu wiederholen. Also so 2002, ne, das war so wie Kai aus der Kiste, ne, so das geht einfach, also relativ einfach, sag ich jetzt mal. Aber eben 4 Jahre später, auch mit den 4 Jahren oder den 3 Jahren dazwischen, auch auf einem sehr hohen Niveau eben im Weltcup gelaufen und dann eben im vierten Jahr dann das wiederholt und wieder Olympiasieger und noch ein paar andere Medaillen. Also das ist schon auch für mich Bestätigung gewesen oder auch so, das finde ich schon, ist eine besondere Leistung und darauf war ich schon stolz und deswegen ist 2006 für mich auch ein ganz besonderes Jahr. Ja, aber es gab danach auch noch andere Jahre, wo ich dann auch wieder denke, so ja, da hast du auch einiges richtig gemacht und weil wichtig ist ja irgendwie immer, dass man noch so ein bisschen was hat, wo man immer wieder dran arbeiten kann. Weil so nach 2006 könnte man ja so sagen, ja, was will sie jetzt eigentlich noch? Ne, ja. Jetzt hat sie ja wirklich alles erreicht. Aber ich habe dann auch ein bisschen eine Auszeit gehabt oder mal ein bisschen länger im Urlaub gewesen und dann war schon der Ehrgeiz auch wieder da. Und ich war dann eben doch noch nicht fertig mit Biathlon.
Hast du denn dann auch noch so konkrete Ziele? Weil ich denke, als Sportler ist es ja schon wichtig, dass man sich irgendwas steckt oder so, worauf man hinarbeitet, ne?
Ja, konkrete Ziele 2006. Jetzt eigentlich bin ich jetzt nicht in die Saison rein und habe jetzt ganz genau gewusst, was ich da jetzt wieder gewinnen will. Aber ja, ich war ja auch 2007 dann auch wieder am Gesamtweltcup dran und war das gleich im nächsten Jahr. Ich weiß es gerade gar nicht, wo diese enge Fight mit Andrea und Anna-Karin Olofsson war das, glaube ich, gleich in dem nächsten Jahr, ne? In der nächsten Saison, denke ich mal, nach Torino, oder war das später? Das habt ihr doch bestimmt recherchiert.
Ja, haben wir tatsächlich, aber wir haben es, glaube ich, nicht mehr aufgeschrieben.
Ja, egal. Ja. Aber ich glaube, das war in dem Jahr. Ich habe halt einfach gemerkt, dass ich da gut vorne immer dabei sein kann. Und das war halt eben mein Ziel, das im nächsten Jahr ja wieder zu erreichen. Aber ich habe dann auch schon gemerkt, dass es auch läuferisch immer ein bisschen enger wird und ich vielleicht jetzt nicht mehr die Laufstärkste bin. Und dann kommen natürlich auch neue Leute in die Mannschaft, aber auch international, wo man sich dann wieder bewähren muss. Und dann hat man eigentlich sein Ziel schon wieder, weil man merkt, man kriegt auf die Füße getreten und man muss sich wehren. Und da wird man ja auch so in seiner Ehre ein bisschen gepackt. Und dann geht es dann eben weiter. Und man versucht da ja das Beste draus zu machen und weiter sich vorne zu etablieren. Ne, etabliert war ich ja schon, aber eben sich vorne dann auch zu halten.
Ja, klar.
Ja, und 2007 bei der WM in Antols gab es deine zweite WM-Einzelmedaille nach sechs Jahren.
Da sind die Aufgaben gewesen. Genau, es hat nämlich eigentlich mit WM-Medaillen dann irgendwie nicht mehr so richtig geklappt. Bei den Weltmeisterschaften sollte es irgendwie mit den Einzelmedaillen nicht mehr so richtig funktionieren. Staffel, da war man immer dabei, aber eben die Einzelmedaillen, das hat mir gefehlt. Und das war natürlich schon schön, dass es in Antols dann eben auch geklappt hat. Zwar auch das letzte Einzelrennen war das ja mit dem Massenstartrennen, aber es war auch ein besonderes Rennen natürlich mit Martina und Andrea und mir. Ein dreifaches deutsches Podium war schon ein sehr cooles Rennen, ja. Und eben auch noch.
Ja, das waren noch glorreiche Zeiten für Deutschland auch, ne?
Wie bitte?
Ich sag, das waren noch glorreiche Zeiten für Deutschland damals. Ich erinnere mich noch.
Ja, wir waren eine sehr starke Generation, möchte ich mal sagen, ja.
Na, auf jeden Fall.
Aber das 2008 hat auch, aber ich glaube, das hat aber auch das ausgemacht, dass wir dann eben auch so gut waren, weil wir uns ja auch immer bewähren mussten und wir mussten unseren Staffelplatz wahnsinnig hart erkämpfen in so einem starken Team und wir mussten uns jeden Startplatz bei der Weltmeisterschaft hart erkämpfen. Und es hat vielleicht auch gar nicht gereicht, eben nur dritte Deutsche zu sein, weil du wolltest ja auch möglichst noch gute Wahlmöglichkeit, wenn es um Stadtgruppe geht oder. Also da gab es ja so viele Sachen, die einfach besser sind, wenn man erste oder zweite Deutsche ist und nicht nur vierte Deutsche. Ne? Und,
ja, ich habe auch gesehen, du warst gar nicht so oft bei den Einzelrennen dabei, bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Ne? Also da warst du nicht immer gesetzt.
Doch, naja gut, Einzelrennen, also die richtigen Einzelrennen, die mit den 15 Kilometern.
Also jetzt den Einzel, ne? Den Einzel.
Ja, die durfte ich immer nicht laufen, weil der Trainer immer gesagt hat, das kannst du nicht. Und ich war dann immer für die Verpflegung zuständig. Und tatsächlich war Antols wäre mein erstes, war glaube ich mein erstes Einzelrennen. Da habe ich aber aufgeben müssen. Das ist auch eins meiner wenigen Rennen, die ich aufgegeben habe. Da hatte ich nämlich voll Bauch und hatte ich irgendwie Magen-Darm. Und deswegen war auch noch gar nicht klar, ob ich die Staffel laufen darf und wieder fit bin bis dahin. Und eben auch den Massenstart. Und umso schöner war natürlich, dass man eben auch dann Staffel Sieg geholt haben und eben dann auch noch die Bronzemedaille im Massenstart.
Ja, 2008 war dann nochmal eine harte Weltmeisterschaft bei dir oder eine nicht so gute, aber bei deiner letzten 2009 in Pyeongchang, da hast du nochmal richtig krachen lassen, da hast du nämlich zweimal Gold geholt und zweimal Silber und hier auch einmal Gold im Einzel übrigens, ne?
Genau.
Und du hast hier...
Da war es gekommen. Das war auch dann mein großes Ziel. Das war tatsächlich mal mein Ziel, dass ich gesagt habe, ich möchte endlich auch mal in einem Einzel richtig gut sein. Und vorher war ich ich war einmal schon mal gut, das war bei einem Weltcup im vorolympischen Winter in Turin, war ich glaube ich Dritte oder irgend sowas im Einzel und danach eigentlich nicht wieder irgendwas und dann kam eben die Weltmeisterschaft und ich hatte halt auch zwischendurch ein bisschen was, ich hatte ja vorhin schon gesagt, mein Laufvermögen war nicht mehr das, was es früher halt mal war, ich meine, man wird ja auch nicht jünger. Und ich habe da wieder ein bisschen auch versucht, neue Akzente zu setzen, habe mir auch einen eigenen Trainer genommen oder eigentlich zwei. Einmal zum Laufen, einen Norweger, der auch damals für Livgrete Poré früher immer Trainer war, den Odd Lierhus. Und der Andi Stietzel hat in Ruppolding mit mir trainiert. Und es war dann wirklich ein super Team. Also wir haben, das Training war halt dann sehr auf mich abgestimmt und wir haben an meinen kleinen Reserven gearbeitet, die wir noch gefunden haben. Und da war das eben dann auch 2009 die WM, war natürlich auch so der Lohn für diesen Weg, den ich gegangen bin, weil ich wusste natürlich auch noch nicht, ob sich das auszahlt, eben da auch so ein bisschen vielleicht einen anderen Weg zu gehen als die anderen in meinem Team. Mhm. Man musste ja auch mal ein bisschen aufpassen, dass man halt trotzdem ein Teil des Teams bleibt und aber trotzdem seinen eigenen Weg gehen möchte. Also das ist auch ein schmaler Grat, den man da, auf dem ich mich da bewegt habe. Aber ich glaube, wir haben das alle ganz gut gemeistert. Und und dann eben 2009 dann in Pyeongchang eine wirklich sehr, sehr coole, es war nicht so kalt wie zu Olympia. Bei uns war eher nass. Also wir hatten da ja am Anfang auch noch sehr mit dem Schnee zu kämpfen und eigentlich die ganze Woche über. Ja. Aber es war für mich halt die erfolgreichste WM überhaupt. Und wenn man das dann so zu so einer fortgeschrittenen Zeitpunkt in seiner Karriere schafft, da nochmal sich so top vorzubereiten, glaube ich, ja, das ist schon, es war schon auch schön für mich, das zu sehen, dass das eben nochmal so gut geklappt hat.
Ja, und es war eine fast perfekte WM, ne? Also zweimal Gold, zweimal Silber aus 5 Rennen und dann ein letzter Platz im Massenstart mit 7 Fehlern. Und Kathi, wie kann das denn sein? Was ist da passiert?
Ja, ich meine, man kann auch mal eine schlechte Tagesform haben. Ne? Nee, also das war, das ging schon richtig chaotisch los. Also, also der Start war noch gut. Ich bin als Erste eben auch aus dem Start raus, in den ersten Anstieg rein und dann kam schon die erste gefährliche Abfahrt. Und als ich im Training die runtergefahren bin, also vor dem Wettkampf, war es noch wahrscheinlich 5 Grad wärmer. Der Schnee war noch nass und auch dementsprechend stumpf und tief. Und ich habe gedacht, naja, die gefährliche Abfahrt und so, da willst du auf jeden Fall als Erste rein oder möglichst weit vorne, damit du nicht hier von irgendwelchen Bremsern aufgehalten wirst und womöglich in den Sturz gerätst. Und ich natürlich todesmutig mich in diese Abfahrt gestürzt und eben auch sehr spät angebremst und dann eben gemerkt, oh, das war zu spät und habe unten die Kurve schon nicht gekriegt, habe gerade so noch also ich bin halt aus der Kurve rausgeflogen, so die eine Fernsehkamera hat es noch ein bisschen drauf gehabt. Also ich habe auch mal von einem Fan so eine Videosequenz geschickt gekriegt. Da sieht man mich noch so vorbeifliegen. Ja, und ich dann da wieder rausgekrabbelt war und alles wieder gerichtet hatte, war natürlich der Zug weg. Und bin ich dann ab da hinterhergelaufen. Und dann habe ich natürlich auch noch ständig daneben geschossen. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin wieder dran, kam das Schießen und dann war es wieder vorbei. Ja, und klar. Ja, und dann musste, ich glaube, Andrea war die beste Deutsche damals und die musste dann im Ziel erstmal auf mich, also das Fernsehen wollte dann nicht früher das Interview machen, bevor ich nicht auch da war. Das hat ein bisschen gedauert. Aber ich habe dann halt auch in der letzten Runde gedacht, naja, jetzt ist dann auch schon egal. Die ganzen Trainer kamen mir dann schon entgegen, die haben schon alle ihren Streckenposten verlassen. Ja. Da habe ich gedacht, naja, nett.
War locker ausgelaufen.
So war das.
Ja, aber der Einzel in Pyeongchang, das war auch dein letzter Einzelsieg überhaupt im Biathlon. Und dann ging es ja für dich in deine letzte Saison, ne? Auch wieder eine Olympische mit Vancouver 2010. Hier hast du auch nochmal Bronze mit der Staffel geholt. Und nach den Spielen hast du dann dein Karriereende verkündet, ne? War dir das da? Ist klar, dass du dann aufhören wirst?
Ja, also das war auch so geplant, dass ich nicht vor Olympia mir irgendwelche Gedanken mache. Ich bin sogar noch von Olympia, von den Spielen heimgefahren und wusste eigentlich oder hatte schon so ein paar Ideen, was ich im nächsten Jahr nochmal anders mache oder wusste, was dieses Jahr nicht so gut funktioniert hat. Und habe dann aber die Woche frei oder weiß nicht, 2 Wochen genutzt, so ein bisschen doch drüber nachzudenken. Und ja, und irgendwie dachte ich, habe ich dann irgendwie so rausgefunden, dass es gar kein blöder Zeitpunkt ist, aufzuhören, weil man weiß ja nie so richtig, wie es weitergeht und ob man das Niveau auch noch halten kann. Und das ist wieder so ein langer Zeitraum bis, die Vorbereitung von Mai bis November, das ist wahnsinnig lang und da kann so viel passieren. Und irgendwie wollte ich eben auch meinen guten Ruf nicht gefährden. Und in dem Moment hat sich auch einfach so viel andere Möglichkeiten aufgetan, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich könnte ich jetzt auch den Job als Experte ganz gut machen. Ich könnte mal mein Studium fertig machen. Ich hätte jetzt auch Zeit, Familie zu gründen. Und plötzlich habe ich mich auf das alles so gefreut, dass der Biathlon-Sport dann auch ganz schnell abgehakt war und ich gesagt habe, nee, jetzt fängt einfach was Neues an. Ich mache jetzt noch die 3 Weltcups. Es war mir wichtig, da auch hinzufahren und zu wissen, das sind jetzt meine letzten 3 Weltcup-Stationen, um auch das zu genießen und mich so ein bisschen auch zu verabschieden. Und ich glaube, es ist noch was anderes, wenn man das eben auch weiß, dass es jetzt die letzten Wettkämpfe sind, auch so mit den Kolleginnen, dass man da nochmal ganz anders das machen kann. Und das war auch ganz besonders irgendwie unser letztes Rennen dann in Hanty-Mansijsk. Damals hatte dann noch Sylvie Picard, die Sandrine Bailly, die Martina Beck und die Simone Hauswald und ich aufgehört und vielleicht auch noch ein paar andere, wo ich jetzt nicht den Namen mehr weiß, aber ja. Für uns so die eben auch viele Jahre da zusammen auch gegeneinander gekämpft haben. Wir haben uns alle nochmal Glück gewünscht fürs letzte Rennen, haben uns da nochmal umarmt und haben das auch alle wirklich genossen. Und also ich hätte es blöd gefunden, wenn ich das eben nicht erlebt hätte, ne? Wenn ich das irgendwie anders gemacht hätte und gesagt, so, ich mache jetzt die Saison fertig und auch in 2 Wochen nach Saisonende, ja, dann fällt mir ein, ich mache jetzt was anderes. Ich meine, ich hätte nicht gewusst, wie schön es ist, wenn man es so macht, wie ich es gemacht habe, ne? Aber ich, also ich finde schon, das hat genau gepasst und so habe ich mir das auch so ein bisschen vorgestellt. Früher, als ich gedacht habe, irgendwann musst du ja auch mal aufhören.
Ja, mit 33 war es dann soweit. Ne? Du warst 33 Jahre alt, bist dann insgesamt einmal Gesamtweltcup-Siegerin geworden, 3-mal Zweite im Gesamtweltcup, hast dabei 2-mal die Sprintwertung gewonnen, 3-mal Verfolgungswertung und 1-mal die Massenstartwertung. Insgesamt 7 olympische Medaillen, davon 3-mal Gold sowie 13 WM-Medaillen, 5-mal Gold davon. Also einiges an Titeln, wie man hier schon sieht. Und da fragen wir uns natürlich, Kathi, was war denn so dein bedeutsamster Titel in der Sammlung?
Oh, der bedeutsamste, ich denke schon erstmal dieser Olympiasieg, der 2. Olympiasieg oder der 3. war es ja dann schon in Turin, eben das Verfolgungsrennen, ja. Aber eben auch dieser Einzelsieg in Pyeongchang, ne? Weil das war einfach sowas, was ich noch unbedingt mal erreichen wollte und und wenn man so viele Jahre daran gearbeitet hat und dann eben so fast erst im vorletzten Jahr das dann endlich erreicht, dann muss man den, glaube ich, schon auch ganz oben auf der Liste haben, wo man sagt, das ist was ganz Besonderes. Weil auch immer alle gesagt haben, ja, Einzel kannst du nicht. Und ich habe auch immer gesagt, ja, warum sollst du Einzel nicht können, wenn du Verfolger schaffst und Massenstart schaffst, wo du auch 4-mal schießen musst. Und nur wegen dieser blöden Minute, die es da als Strafe gibt für einen Fehler. Aber es belastet einen halt doch mehr so psychisch. Und deswegen war das schon nochmal schön, dann auch zu zeigen, auch Einzel kann die Kadi. Und im Vancouver hat es ja auch fast nochmal geklappt. Da bin ich ja 4. geworden, ganz knapp am Podium vorbei. Und so kann man dann auch mal sehen, wie sich so im Alter so ein bisschen die Prioritäten verschieben. Oder weil ich habe dann tatsächlich auch gesagt in Vancouver, also eigentlich habe ich die größte Chance auf eine Medaille in einem Einzelrennen. Dass ich das irgendwann mal sagen werde, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber es war tatsächlich so, weil ich war nun mal nicht mehr die Schnellste. Und da musste ich schon mit 0 Fehlern im Sprint durchkommen. Und und ich war auch immer nicht die schnellste Schützin. Und deswegen kam mir dann schon das Einzelrennen entgegen und es hat ja auch sich bestätigt, halt leider dann mit dem 4. Platz, aber glaube ich trotzdem ganz, ganz okay für ein für Olympische Spiele.
Ja. Gibt es denn ein Rennen, wo du heute bereust, nicht gewonnen zu haben oder vielleicht auch mal nicht alles gegeben zu haben, falls es so ein Rennen gegeben haben sollte?
Nicht alles gegeben, wahrscheinlich nicht, aber weiß ich nicht. Weil ich war immer jemand, die im Ziel lag und außer Atem war. Also ich stand selten noch auf dem Skiern, wenn ich über die Ziellinie gefahren bin. Aber ja, über was ich mich natürlich ärgere, dass ich da nicht besser war, war natürlich dieses Rennen damals, wo es um den Gesamtweltcup ging mit Helena Jonsson. Und ich halt im letzten Rennen diesen Gesamtweltcup-Sieg noch aus den Händen gegeben habe. Und das war ja damals die engste Kiste überhaupt. Wir hatten gleiche Punktzahl und sie gewann, weil sie mehr Siege hatte. Und das ist natürlich echt ärgerlich. Und da hatte ich aber auch in der Saison so eine Graube drin. Da waren wir 2 Wochen in Hochfilzen, weiß ich noch, weil in Ossebli wahrscheinlich kein Schnee lag. Und da bin ich so ehrgeizig, wie ich war, zwischen den 2 Weltcups mal schnell nach Ansbach zum Studieren gefahren. und saß da einen Tag oder zwei Tage im Hörsaal und bin erkältet zurückgekommen und habe dann die zweite Hochfilzenwoche eben auslassen müssen, weil ich erkältet war. Mhm. Und ja, und da sind mir natürlich schon einige Punkte durch die Lappen gegangen. Und im Nachhinein oder ja, so ist das halt, ne? Man kann es dann nicht mehr gerade rücken. Im Ende ist es dann nicht mal ein Punkt gewesen. Aber auch das letzte Rennen war natürlich total verkorkst. Da hatten wir jetzt nicht die besten Ski. Ich habe meine Ski ja von meinem Freund wachsen lassen, damals schon. Und dann ja, war es natürlich blöd, dass wir dann an dem Tag so daneben gegriffen haben. Und da kam halt einiges zusammen. Und dann habe ich halt beim letzten Schießen, wir waren ja die ganze Zeit noch zusammen, Helena und ich, und bis zum letzten Schießen. Und da schoss ich, weiß es nicht, wie viele Fehler. Und sie halt weniger. Und ich bin dann als Sechste, glaube ich, raus. Wenn ich als Fünfte gekommen wäre, hätte ich es noch geschafft. Aber die Fünfte war zu weit weg. Das habe ich dann mit meinem nicht ganz so schnellen Ski. Nee, sie war auch einfach zu weit weg. Nicht hingekriegt. Und das war natürlich ärgerlich. Also da habe ich auch richtig geheult. Und das hat auch ein bisschen gedauert, ehe ich das verdaut hatte.
Ja, genau, das haben wir nämlich auch gesehen, dass diese Wertung da mit beide mit 952 Punkten, also ich glaube, so spannend war es noch nie im Biathlon. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Das war nämlich auch das Jahr, wo du ja dann diesen Massenstart hattest in Pyeongchang, ne?
Ja, das kann sein, dass das auch in dem Jahr war, genau.
Ja, und du bist in deiner langen Karriere mit großen oder gegen große Namen gelaufen, was viele Namen miterlebt, wie zum Beispiel Magdalena Forsberg, Livgret Poré oder Magdalena Neuner, Andrea Henkel, Thora Berger oder auch Kaiser Meckerein. Würdest du da heute irgendeinen Namen hervorheben, der dich immer besonders beeindruckt hat oder wo du sagst so, oh, sie war immer von einem anderen Stern?
Oh, da hat jeder wahrscheinlich so ein paar Eigenschaften, wo man sagt, da war sie eben besonders gut oder teilweise unschlagbar oder natürlich, als ich in den Weltcup gekommen bin, war Magdalena Forsberg natürlich das Maß aller Dinge. Ja. Aber trotzdem war sie eine, die halt gerade bei den Höhepunkten nicht viel gewinnen konnte. Und das hat sie dann aber auch wieder so menschlich gemacht, ne? Und so in dem Moment war auch, dass sie gedacht, gut, sie ist eben doch nicht unschlagbar und auch sie hat ihre Schwächen. Und so gab es eben ja den einen oder anderen immer mal wieder. Und mein Magdalena Neuner war natürlich läuferisch wahnsinnig stark. Und da wussten wir schon auch, dass wir ja da eigentlich nur auf Fehler am Schießstand bei ihr hoffen müssen. Aber auch das hat sie dann eben in den letzten Jahren wahnsinnig gut in den Griff bekommen. Und das ist ja dann auch irgendwie sowas, was sie dann natürlich auch auszeichnet, dass sie da noch dran arbeiten konnte und das eben auch hingekriegt hat. Und da haben auch viele gesagt, ja, das ist halt keine Schützin und das wird sie auch nicht mehr. Und das hat sie eben noch anders bewiesen, dass es auch anders geht. Und Thora Berger war natürlich so eine, die hast du nicht gerne auf der letzten Runde an dir kleben gehabt. Ne? Die haben wir so ein bisschen den Terrier genannt, weil die hat sich festgebissen und die hat nicht losgelassen. Und das war eben auch eine ganz spezielle Persönlichkeit. Die war immer ganz schüchtern, auch zu uns. Man hat wenig mit ihr eigentlich reden können. Sie hat sich immer ein bisschen, war immer sehr zurückhaltend, weil ihr Englisch nicht so gut war. Und aber trotzdem war sie ein riesen toller Sportler. Hat mich allerdings bei meinem letzten Rennen noch auf der Zielgeraden überholt, als ich die Fahne reingeschleppt habe. Aber so ist sie halt. Die war immer Kopf runter und dann losgekeult und da auch nicht mehr rechts und links geguckt. Da war sie schon sehr verbissen, ja. Mhm. Aber natürlich auch meine anderen Kolleginnen, ich meine, die Andrea, die war auch irgendwie eine besondere, die hat wahnsinnig lange durchgehalten. Ich weiß noch, wie ich am Fernseher ihren ersten Weltcupsieg angeguckt habe in Pokljuka damals, als so unsere kleine Süße, ne, die da auch eher so reingerutscht war in den Weltcup und dann eben da den Großen gezeigt hat, wo es lang ging, weil sie eben wahnsinnig schnelle Schützin, sichere Schützin war. Und dann eben aber auch über jahrelange harte Arbeit sich eben auch ein Laufniveau antrainiert hat, wo man dann eben auch gesagt hat, das war dann konkurrenzfähig. Und da hat sie dann die Weltspitze mit bestimmt. Also haben sich alle noch entwickelt, waren schon Weltspitze und haben trotzdem sich noch weiterentwickelt und an sich gearbeitet. Und das zeichnet, glaube ich, auch so Weltklasse-Athleten dann auch aus.
Ja, klar. Ja, du bist ja dem Biathlon trotzdem erhalten geblieben dann, ne? Und Man kennt dich heute als ARD-Expertin neben Michel Antwerpes. Und du feierst sogar dieses Jahr dein 10-jähriges Jubiläum, falls du es gar nicht wusstest. Also es bist schon eine lange Zeit dabei. Aber weißt du noch, wie es überhaupt dazu kam? Weil du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, du wusstest schon, dass das möglich ist, während du noch Biathletin warst, oder?
Ja, ich hatte natürlich mich auch so mit dem Gedanken getragen, dass es eigentlich ein cooler Übergang wäre, so für ein, zwei Jahre, ne?
Ja.
Und als ich dann eben aufgehört habe oder in meinem letzten Jahr, wusste ich auch, dass eben Rico Groß eben andere Aufgaben dann in der neuen Saison annehmen will oder wird. Und damit war mir eben auch klar, dass da ein Platz frei wird. Und mir hat die Arbeit, also mir hat zum Beispiel Interviews haben mir immer Spaß gemacht. Und ich habe auch gerne mit dem Fernsehen zusammengearbeitet und was gemacht und hatte auch einen guten Draht zu denen. Ja, und da habe ich dann auch schon gemerkt, dass da auch Interesse bestehen würde, wenn ich jetzt aufhöre, dass ich da schon eben auch Chancen hätte, dann eben Expertin zu werden. Und das, da kam man dann auch relativ schnell dann die Gespräche zustande. Und dann habe ich gedacht, naja, so ein Olympiazyklus mal als Expertin mal zu den Olympischen Spielen fahren, mal nicht als Sportlerin. Das mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten, das wäre schon cool, aber dass ich das 10 Jahre mache, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber es macht Spaß und nach wie vor kriege ich zum Glück auch noch positives Feedback von Fans oder von Zuschauern. Und solange ich das jetzt auch mit Familie und anderen Aufträgen unter einen Hut bekomme und eben auch noch authentisch rüberkommen, dass ich noch ein bisschen was weiß und dass ich nicht so anhört, die redet hier von damals aus der Geschichte, sondern dass ich auch so ein bisschen über das aktuelle Geschehen Bescheid weiß, dann mache ich das schon auch gerne noch ein bisschen und dadurch, dass ich mich mit der Lena jetzt auch abwechsel, glaube ich, ist das auch eine gute Möglichkeit für uns beide Doppelmamis, da so ein bisschen mal so einen kleinen Ausgleich zum Familiendasein zu bekommen und ab und zu mal wieder in unsere alte Welt eintauchen können. Ja, nun schauen wir mal, wie das dieses Jahr wird. Es wird ja wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ja, wahrscheinlich. Trotzdem freuen wir uns schon auf die neue Saison.
Mhm. Ja, dein Expertenwissen wollen wir jetzt mal natürlich ausnutzen. Oh, du beschäftigst dich ja schon mehr als über 20 Jahre mit dem Biathlon. Kannst du uns da mal mitgeben, wie sich der Biathlon in deinen Augen in dieser langen Zeit verändert hat oder entwickelt hat auch?
Ja, der ist natürlich, der ganze Sport ist einfach noch professioneller geworden. Also ich finde es schön, ich bin so reingekommen, als das gerade so ein bisschen losging. Ne, also es war schon damals so, dass der Biathlon mehr oder populärer war als der Langlauf und mehr Öffentlichkeit hatte. Aber es hat dann halt sich nochmal krass geändert und irgendwie geht das von Jahr zu Jahr immer noch weiter und es hat vielleicht auch ein bisschen negative Auswirkungen, sage ich mal, weil also die Athletenpartys, die wir noch gefeiert haben, die gibt es halt heutzutage nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, meine Vorgänger können noch andere Geschichten erzählen als ich. Also bei uns war es schon gesittet oder organisierter oder es gab dann halt einmal die Woche eigentlich schon eine Athletenparty oder eine Athletendisco, wo wir uns alle mal getroffen haben. Danach am nächsten Tag war Ruhetag. Aber jetzt ist halt so diese Professionalität so da, dass selbst wenn was angeboten wird, dann würde wahrscheinlich kaum noch einer hingehen, weil eben die Wettkämpfe einfach so wichtig sind. Und es geht nun mal auch ums Geldverdienen, bei uns im Sport. Wenn es jetzt vielleicht nicht zu vergleichen ist mit dem Fußball, aber ich glaube, wir Biathleten können uns nicht beschweren mittlerweile. Und da versucht natürlich auch jeder mit seinen Kräften zu haushalten. Dadurch, dass es natürlich auch bei uns nicht solche Sachen gibt, wie wir konzentrieren uns nur auf ein Rennen in der Woche oder so. Also da rennt ja jeder so viel, wie er kann eigentlich an Wettkämpfen. Ich habe auch immer gesagt, gut, ich trainiere das ganze Jahr, warum soll ich dann auch irgendwie einen Wettkampf auslassen? Aber natürlich kann man natürlich auch viel Geld verdienen mit so einem Wettkampf.
klar. Ja.
Mehr Geld, als wenn ich zu Hause im Bett liege und mich erhole vom Feiern, vom Tag vorher. Ja, also das ist schon eine Sache. Aber ich glaube, wenn man die Medien auch fragt, ist es halt auch immer schwieriger, mit den Sportlern auch zusammenzuarbeiten, weil die natürlich auch sagen, ja, es ist meine kostbare Freizeit, die ich jetzt opfer. Sie haben viel mehr auch Verpflichtungen zu Sponsoren und anderen Veranstaltungen, dass dann eben auch so, wo einfach die schönen Storys über die Athleten entstehen, wo sich auch mal ein Kamerateam eben auch mal 2 Stunden oder länger gerne Zeit nehmen würde mit einem Sportler, dass das kaum noch machbar ist. Am liebsten halt nur so schnell nach der Ziellinie in der Mixzone und dann ins Hotel und ja, lieber nichts mehr sehen. Also das verstehe ich schon auch, aber ist natürlich auch schwierig, dann eben auch da für die Fernsehleute was Gescheites zu bekommen. Also das hat sich sicherlich geändert. Da waren wir noch kooperativer, aber halt auch, weil wir einfach noch ein bisschen mehr Zeit hatten und vielleicht auch, weil wir noch auf diesem Sprung waren. Ne? Wir haben natürlich auch gesehen, das ist auch eine Möglichkeit für uns oder das ist wichtig für uns, eben jetzt auch zu nutzen. Und heutzutage gibt es ja dann Social Media, jeder macht ja noch seine Kanäle, die er bestücken muss. Und also da braucht ja schon der ein oder andere vielleicht gar nicht mehr mal einen Termin bei der ARD gefühlt, wo er jetzt sagt, ich habe so viele Follower auf Facebook und Instagram und das ist halt meine Zielgruppe. Und die kümmere ich mich. Ich meine, damit musste ich mich früher auch nicht beschäftigen, ne? Was ich da ständig poste und dass ich ein schönes Selfie von mir irgendwo habe oder dass ich jemanden habe, der ständig Fotos von mir macht. Ich habe nach wie vor ganz, ganz wenig Fotos, weil das war früher bei uns eben auch noch nicht, dass es da auch einen Pressefotograf gab, der aus allen Ecken und Stellungen Bilder beim Rennen und bei Siegerehrungen von uns gemacht hat und die wir dann auch hatten. Also das war bei uns alles noch alles anders. Und es hat schon sicherlich auch, ist natürlich auch schön, dass eben auch der Sport sich eben auch lohnt mittlerweile, aber hat auch klar auch negative Auswirkungen dann, die andere spüren oder auch die Nebenschauplätze natürlich für die Sportler auch immer größer werden.
War es denn monetär zu deiner Zeit noch nicht so attraktiv, jetzt der Sport?
Naja, also ich kann mich jetzt auch nicht beklagen, aber es steigert sich nach wie vor immer mehr. Und was jetzt die reinen Preisgelder angeht, die sind jetzt natürlich noch höher, weil die immer so alle 2 Jahre steigen. Und was Sponsorengelder angeht, hängt halt auch immer so ein bisschen drauf an, davon ab, wie populär man ist, wie interessant man für die Medien ist und so weiter. Und da gab es sicherlich auch Unterschiede dann auch im Team oder gibt es auch nach wie vor. Da zählen jetzt nicht nur die Leistung, da zählt eben auch wirklich die Popularität. Aber ich glaube, wir haben da so ein bisschen gute Arbeit geleistet, von dem natürlich jetzt die Athleten auch der ein oder andere sehr gut profitieren kann, möchte ich sagen. Aber ich möchte mich nicht beschweren, da gibt es sicherlich, wenn man so sieht, Petra Behle-Zeiten oder der Uschi ihre Anfangszeiten. Das war ungefähr wie damals, als die Fußballfrauen einen Kaffeeservice gekriegt haben. Ne?
Ja, klar. Aber jetzt steht ja auch die neue Saison schon kurz vor der Tür quasi und es wird wieder spannend so langsam im Biathlon-Zirkus. Gerade bei den Damen, finde ich, ist es ja unheimlich schwierig vorherzusagen, wer sich da irgendwas holt, ne? Gerade im Gesamtweltcup. Aber was denkst denn du jetzt so als Expertin, wer in der kommenden Saison da bei Herren und Damen oben mit dabei ist?
Oh Gott, naja, die alten Verdächtigen natürlich erstmal. Guten Martin Foucault fällt jetzt mal raus. Ich meine, vielleicht kommt er mal irgendwann wieder, aber nee, das kann ich. Nein, also Bö, klar. Also wird interessant sein, wer da so ein bisschen ihm Paroli bieten kann. Aber wir haben es ja auch schon letztes Jahr gesehen, die französische Mannschaft generell ist sehr stark. Und ich glaube auch, ich meine, es hat auch der Martin gesehen, dass da Leute hinter ihm herangewachsen sind, die auch ihm das Leben immer mal schwer gemacht haben. Und wenn sie vielleicht jetzt auch aus dem Schatten vom Foucault ein bisschen raustreten können, warum sollen die da auch nicht dem Bö mal ein bisschen auf die Füße treten? Und also da, aber weiß ich nicht, Fio Maillet wahrscheinlich als erstes. Ja, aber die sind halt auch alle so stark. Ist bei den Frauen ähnlich. Also auch da, die französische Damenmannschaft ist auch, ich meine, wir tippen ja immer bei der ARD, bei diesem Tippspiel.
Stimmt, ja.
Und es ist immer so, eigentlich musst du immer eine Französin und einen Franzosen mitnehmen, mit reinnehmen, aber ich habe immer prinzipiell die Verkehrte oder den Verkehrten, weil das ist auch, da kannst du jetzt irgendwie gibt nicht so viele, den absoluten Top-Favoriten jetzt sehen. Aber hatten wir jetzt auch in Wiesbaden gesehen, da waren ja die Franzosen auch Spitze.
Genau.
Und ich denke auch mal, dass es auch im Winter darauf hinauslaufen wird. Und bei den Norwegerinnen, die haben eben auch eine sehr starke Mannschaft, auch noch eine junge Mannschaft. Gut, Reuseland ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter, aber trotzdem. Das ist ein gutes Team, die pushen sich auch gegenseitig. Und da ist halt ein bisschen bei uns ein bisschen schwierig, diese große Konkurrenz, die fehlt natürlich bei unseren Mädels so ein bisschen im Team. Aber für mich ist natürlich die Denise diejenige, die definitiv auch das Zeug hat, einen Gesamtweltcup zu gewinnen. Und man muss halt mal gucken, wie sie so ihre Schießleistung stabilisieren konnte. Da hat sie ja doch letztes Jahr eigentlich überraschend am Anfang Probleme gehabt. Also ich hätte sie schon am Anfang stärker eingeschätzt, aber hat sich ja dann auch gut gefangen. Und ich meine, sie hat sicherlich auch wieder sehr hart dran gearbeitet. Ich kenne sie so als wahnsinnigen, ehrgeizigen Menschen. Und das hat ihr ja auch schon sehr viel eingebracht und Erfolg gebracht. Und da wird sie nicht locker lassen. Und ich denke mal auch, dass das schon auch ihrer großen Ziele ist, eben auch nochmal einen Gesamtweltcup zu holen. Und ich meine, so viele Jahre wird sie sich jetzt auch nicht mehr geben. Ich meine, sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste, aber klar, sie ist erst spät zum Biathlon gewechselt. Also es wird dann dieses Jahr auch nochmal eine wichtige Saison werden. Ich meine, ich denke mal, sie wird Hauptaugenmerk sicherlich auf Olympia legen.
Mhm. Wen wird es denn bei den Damen auf Platz 1 setzen, wenn sie sich festlegen muss?
Ja, ich meine, Vira ist halt, es ist schon der Wahnsinn. Also sie beeindruckt schon auch, ne? In einer Kaltschnäuzigkeit auch, wie sie so die auch die Heim-WM letztes Jahr, ne, das hat sie ja irgendwie gefühlt gar nicht beeindruckt. Dann auch dieser, ich glaube, die besten Freunde ist ja Vitozzi und sie ja nur auch nicht. Die eine schwächt ist, die andere stärkt ist, so hat man so ein bisschen den Eindruck.
Ja.
Es gibt halt Menschen, die können sich an sowas natürlich hochheben, aufbauen, andere gehen daran kaputt. Da bin ich auch dieses Mal gespannt, wie das dann bei den beiden weitergeht. Ja, und aber Vira ist halt nach wie vor, ich meine, sie kann sich halt ganz gut ausruhen, wenn man von einem Weltcuport zum anderen geflogen wird. Aber ist halt dann auch ein Schlag ins Gesicht für alle, die dann immer diese Posts dann angucken. Aber sie unterstreicht oder bestätigt es mit Leistung, dass so Ausflüge oder auch Zeit für viele andere Termine sie eben nicht schwächen, sondern eben auch stärken und vielleicht auch manchmal die Kritik sie auch noch ein bisschen pusht oder die Leute, die dann vielleicht auch mal das negativ sehen. Aber ich kenne sowas auch. Also man fühlt sich da auch so ein bisschen herausgefordert und ich glaube mal, das ist bei ihr vielleicht auch. Und sie hat natürlich Stärken am Schießstand und wenn sie natürlich auch läuferisch das Niveau beibehält, wie sie es letztes Jahr hatte, dann ist sie halt einfach diejenige, die man eigentlich bei jedem Rennen auf der Rechnung haben muss.
Ja, klar.
Ja, und hast du als Expertin auch ein bisschen so einen Einblick in den deutschen Nachwuchs? Was meinst du, wie sieht die Zukunft aus?
Ja, den deutschen Nachwuchs-Einblick ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich verfolge es natürlich schon auch. Jetzt bei der deutschen Meisterschaft war ja mit der kleinen Schneider da jemand, die da auch ganz gut aufgetrumpft hat. Also man hat schon auch immer mal was gehört, aber sie hat auch immer ein bisschen Verletzungsprobleme da die letzten Jahre gehabt. Und deswegen freut es mich schon auch, wenn dass sie eben auch so da bei der deutschen Meisterschaft ein bisschen auch den Älteren, den Arrivierten, sagt man ja, so ein bisschen auf die Füße treten kann. Ich fand es ein bisschen allerdings schade, dass das nicht mehr von den Jungen gekommen ist, weil ich sehe jetzt nicht so, dass unsere deutschen Damen so wahnsinnig stark sind, dass da jetzt nicht Potenzial ist, dass der ein oder andere auch mal ja, von der jüngeren da mal aus der Mannschaft gedrängt werden kann. Und da kommt leider ein bisschen zu wenig in der ersten Generation. Vielleicht ist dann einfach nochmal so im Juniorenbereich, erstes Jahr Damen, vielleicht ist da ein bisschen mehr Potenzial noch da. Die einen oder andere haben wir ja auch schon die letzten Jahre gesehen im Weltcup, aber es konnte sich ja keiner so richtig da festsetzen. Und deswegen ist auch gut, dass die Trainer allen mal die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Aber klar, in einem Rennen ist dann auch mal schwierig, da seine Leistung zu bringen. Also eigentlich müsste sie dann wieder sagen, sie brauchen mal so eine halbe Saison. Und da ist es natürlich, und sowas kriegt man natürlich nur, wenn man sich eben auch gescheit qualifiziert, eben bei einer deutschen Meisterschaft oder so. Da müssen wir einfach gucken. Es ist jetzt nicht das Jahrhunderttalent, würde ich jetzt sagen, wie sich es bei Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier angedeutet hat. Ist jetzt einfach über die Jahre einen nicht schon bekannt. Also die Trainer hatten ja früher auch bei Laura schon immer da gesagt, da kommt jemand und die wird mal eine ganz gute. Man hat natürlich auch gehofft, dass sie da länger durchhält und den Jüngeren nochmal die Möglichkeit gibt, so ein bisschen heranzuwachsen und dass man vielleicht auf die eine Generation noch warten kann. Nun müssen es eben die Alten und mal gucken, wer von den Jungen dann da reinrutschen kann. Aber so ein ganz, ganz große, ich sage mal, die Jungen müssen den Alten eigentlich auf die Füße treten. Und das ist so das Zeichen dafür, dass der auch diejenige dann auch erfolgreich werden kann. Ich meine, die Laura ist auch als Juniorin schon bei der WM gewesen. Ne? Das ist nicht die Regel, aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man immer an solchen großen Namen dann gemessen wird als Nachwuchssportlerin. Aber man sollte eben den Anspruch haben, dass man bei einer deutschen Meisterschaft, wo dann eben man die Möglichkeit hat, gegen die Alten mal anzutreten, dass man sich da eben auch mal zeigt und vielleicht die eine oder andere wegbeißt.
Bei dir war es ja noch so, du kamst ja wirklich aus dieser goldenen Generation, kann man schon sagen. Also die Mannschaft war so stark, du hast eben selber noch gesagt, dass du dich da auch selber qualifizieren musstest für die Staffel oder den Einzel oder sowas, damit du da überhaupt läufst. Was glaubst du, warum das heute nicht mehr so ist? Ihr wart ja auch alle mit Anfang 20 schon so, ja, ich würde sagen, im Laufen ziemlich bestimmend. Und heutzutage ist es nicht mehr so die Regel, ne? Also auch Magdalena Neuner, die war ja mit 17, 18, 19 schon die schnellste im Weltcup. Also das gibt's ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Glaubst du, da ist auch irgendwie vielleicht die Auswahl geringer mittlerweile?
Ja, die Auswahl ist geringer, weil wir nicht mehr die große Basis haben. Ich meine, ich komme ja auch noch aus der DDR-Ära. Also ich habe ja auch noch da das komplette Fördersystem durchgemacht bis zur Kinder- und Jugendsportschule. Also bin ich da nicht mehr gewesen. Ja. Ich bin dann ein Jahr erst nach der Wende dann nach Oberhof, wo es dann auch schon Sportgymnasium war. Aber ich sehe da schon, dass wir riesen Trainingsgruppen hatten, aus denen sich dann eben die Besten und die eben am ehrgeizigsten waren, eben durchgesetzt haben und dann eben ihren Weg gegangen sind. Und wir waren am Sportgymnasium drei Klassen in meinem Jahrgang, die eben sich für den Leistungssport entschieden haben und das eben auch wirklich professionell, in Richtung professionell betreiben wollten. Im Endeffekt, ich meine, für meinen Jahrgang sind mal viele, die übrig geblieben sind. Also es gibt drei Olympiamedaillengewinner oder sogar Olympiasieger oder Medaillengewinner. André Florschütz, Ronny Ackermann und ich, wir waren zusammen in einem Jahrgang und haben eben Florschütz in Rodeln, da Acker in nordischer Kombination und ich eben im Biathlon, haben da Medaillen gewonnen. Also das ist, glaube ich, eher selten, dass so viele aus einem Jahrgang übrig bleiben. Aber du brauchst eben diese Basis, um ganz oben dann Weltklasse zu entwickeln. Und das hast du heutzutage eben nicht mehr. Wenn ich jetzt die Startlisten angucke, die bei meinen Kindern da am Start sind, dann sind das, es ist ja schon fast thüringweit, und dann sind da 5, 8, vielleicht 12 Starter. Wir waren 60, ne, bei so angesagten oder wichtigen Wettkämpfen bis zu 60 Starter oder so im Nachwuchsbereich. Das war Wahnsinn. Aber du hast halt das Problem, die Arbeit an der Basis ist halt echt schwierig. Du brauchst ehrenamtliche Leute, du brauchst aber auch die Eltern. Das hat man früher halt auch nicht gebraucht. Früher kam da bei uns halt noch der große Icarus-Bus am Samstag oder Sonntag vorbei, hat uns am Rathaus eingeladen und dann haben wir alles abgefahren, alle Dörfer und sind dann zum Wettkampf gefahren. Heutzutage, ich meine, wenn der VW-Bus voll ist, ist er halt voll. Und dann musst du gucken, wie die anderen, falls es glücklicherweise sogar mehr Sportler gibt, dann müssen da eben die Eltern auch mit zugreifen. Und wenn du die nicht hast, dann hast du dann auch irgendwann keine Sportler mehr. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Dann ist es auch ein Problem, dass die Materialschlacht schon im Nachwuchsbereich beginnt, wo gar nicht mehr unbedingt das Können und das Talent an erster Stelle stehen, okay, sondern ja, du kannst eben mit gutem Material heutzutage, ja, gerade im Wintersport, wo es Skiwachsen, du kannst das halt alles kaufen, was eben im Weltcup benutzt wird, gibt es eben auch auf dem freien Markt, wenn die, ja, Eltern oder der Verein das nötige Kleingeld hat, kann er da schon viel machen, was eben mit, wo du eben mit dem normalen Zeug, sage ich jetzt mal, mit dem wir noch anstatt gegangen sind, keine Chance hast. Und da kannst du noch so ein guter Läufer sein. Das Wachs spielt so eine Riesenrolle oder das Material im Winter. Da kannst du dem einen oder anderen Talent schon ganz schön den Spaß verderben. Und dann bleibt der auf der Strecke. Und jemand anderes, der aber gar nicht das Zeug hat, ganz oben anzukommen, der wird halt erstmal. Ja, der kriegt halt erstmal die Förderung und rutscht dann rein und auch Sporthilfe oder ähnliches, das greift eigentlich relativ spät in meinen Augen. Aber klar, es ist auch immer schwierig, man kann nicht mit der Gießkanne das Geld verteilen. Aber ich meine, vorm Fernseh jubeln wir auch den deutschen Athleten zu und sind stolz, was die für Deutschland bringen. Aber die müssen halt auch irgendwie unterstützt werden und gefördert werden, und jetzt sind meine Kinder gerade gekommen. Ja.
Und, sehr gut.
Ja, es ist schwierig, da einen guten Weg zu finden, aber da ist Potenzial nach oben, würde ich jetzt mal sagen. Und da muss sich auch was gefunden, muss auch eine Möglichkeit gefunden werden, weil einfach zu viele Ablenkungsmöglichkeiten, zum Beispiel der Fußball greift halt wahnsinnig früh. Da ist der Wintersport noch gar nicht angefangen, seine Fühler auszustrecken nach den Kindern. Da sind die schon alle auf dem Bolzplatz und da muss ein bisschen was getan werden.
Ja, ich glaube, wir könnten hier echt noch stundenlang weiterreden. Kathi, wir haben noch eine Kategorie vorbereitet, die wir eigentlich mit jedem Gast abhalten. Und zwar ist es die Kategorie Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen, und Specials. Und wir beginnen einfach direkt mit der ersten Frage. Hattest du vor einem oder vor jedem Rennen ein Ritual?
Ja, das weiß man, glaube ich. Die schon so alt sind, dass sie mich noch laufen gesehen haben, wissen, dass ich immer eine Banane gegessen habe vor dem Wettkampf. Soll ich jetzt auch sagen, warum? Ich weiß es gar nicht. Ist halt so gekommen. Ja. Vielleicht hatte ich irgendwann mal Hunger und dann hat es mir Glück gebracht. Und obwohl man auch sich mit solchen Ritualen relativ abhängig macht, da muss man auch aufpassen. Also ich weiß auch mal, da war mal ein Wettkampf, da hatte ich dann meine Banane vergessen. Zum Glück hat der Physiotherapeut dann noch eine aufgetrieben. Aber da muss man dann halt auch so cool dann auch sein und sagen, okay, dann geht's eben heute auch mal ohne Banane, wenn es sein muss. Aber, aber trotzdem ist es auch, mit so Ritualen kann man sich auch ganz gut ablenken. Deswegen haben wahrscheinlich viele Sportler solche kleinen Macken.
Hattest du einen Lieblingsort im Weltcup?
Ja, ich bin generell gern natürlich in Oberhof gelaufen, Antholz auch. Antholz war zum Beispiel auch mein erfolgreichster Ort. Da war ich eigentlich immer auf dem Podium. Also da habe ich die meisten Podiumsplätze, glaube ich, in meiner Karriere geholt. Und ich war auch gern in Russland, weil ich habe die Stimmung einfach gemocht. Also die Begeisterung ist natürlich auch riesig. Es ist ähnlich wie in Oberhof von den Fans. Also da wirst du eben auch gefeiert. Die haben fast Heldenstatus, ne, in Russland. Die gerade eben auch Biathlon ist da sehr populär.
Hattest du eine Lieblingsdisziplin?
Ja, ich habe halt eigentlich schon am liebsten den Sprint gemacht. Am Anfang natürlich eher so, weil es gab nur 10 Schuss und dadurch war die Wahrscheinlichkeit, nicht so viele Fehler zu machen, da natürlich höher. Und man und ich konnte da halt meine Laufstärke ausspielen. Aber ich habe auch total gerne diese Rennen Frau gegen Frau gemacht. Also Massenstart, so gerade dieser Kampf am Schießstand, wo es auch ein bisschen um Psyche geht, wo man auch mal auch reagieren muss und auch mal seine Taktik ändern muss oder so. Das habe ich schon auch sehr, sehr gerne gemacht.
Stehend oder liegend schießen?
Stehend schießen natürlich. Ich habe liegend, obwohl jeder sagt, das Liegenschießen ja ist auch viel einfacher und du liegst ja da und kannst dich ausruhen und musst die Waffe nicht halten und so. Aber ich wollte da immer alles zu genau machen, weil beim Liegenschießen ist ja die Trefferfläche einfach viel kleiner. Zielen tut man ja auf die gleiche Größe. Also du weißt eben, du musst wirklich genau in die Mitte schießen. Und das ist so, und da, das wollte ich einfach immer viel zu genau machen und habe dann mir nicht so richtig getraut, abzudrücken. Und beim Stehenschießen eben genau das Gegenteil. Ich war so jemand, die, da hatte ich halt den Mut, eben auch abzudrücken. Auch, ich meine, da bewegt sich die Waffe die ganze Zeit. Vielleicht war das einfach der Grund. Ich konnte die Bewegung relativ gut vorher nicht sehen, aber ich die war relativ kontrolliert bei mir und dadurch konnte ich da ja eben schon sehr früh eben, das habe ich das eben beherrscht, das Stehenschießen und das war eben auch so meine Stärke. Aber ist auch schön, wenn du weißt, dass das letzte Schießen eigentlich deine Stärke ist, ne? Dann kannst du da vielleicht auch ganz anders dann so ein Rennen oder gerade die vorletzte Runde dann angehen und dich dann so ein bisschen, dich darauf auch ein bisschen verlassen.
Ja, klar.
Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
Ja, das Coolste ist einfach dieses, dass für viele Zuschauer, sagen wir so, beim Biathlon, dem Biathlon-Sport, sieht der Zuschauer eben auch diese Schwierigkeit an, diese Besonderheit. Ne? Laufen und schießen, diese Konzentration, dieses eine Mal auspowern und dann diese größte Konzentration, diese größte Ruhe, da diese zwei Gegensätze eben unter einen Hut zu bringen. Und das ist eben auch das Schöne, dass das für den Zuschauer eben auch so unmöglich erscheint. Ne? Und dadurch die Anerkennung natürlich für die Leistung auch entsprechend ist für uns Biathleten, wo jetzt vielleicht beim Langläufer, na gut, der läuft halt da schnell, aber wie viel Arbeit dahinter steckt und was das eben auch heißt, sieht natürlich der Zuschauer nicht. Beim Biathlon, was wir trainieren oder so, das sehen die auch nicht, aber sie sehen halt, das oder ist eben auch die Vorstellung schon, der normale Menschenverstand sagt, zwei so gegensätzliche Sachen unter einen Hut zu bringen, das muss schwer sein.
Ja.
Und das ist eigentlich das, eigentlich auch das Coole und auch das Schöne, wenn man das eben dann auch beherrscht. Aber auch das Schöne ist aber auch, dass es so wechselhaft ist, ne? Dass auch jeder, auch selbst ein Foucault oder auch mal ein Bö, auch mal richtig grottenschlechte Wettkämpfe haben und den anderen auch mal die Chance geben zu gewinnen, ne? Auch so Überflieger. Und das ist eben auch das Schöne am Biathlon. Das passiert auch nicht in vielen Sportarten, wo es so haushohe Favoriten gibt oder auch Dominatoren. Aber es ist eben nicht Gesetz, dass die dann immer vorne sind. Und das ist, glaube ich, im Biathlon noch viel mehr die Möglichkeit, da eben auch dazwischen zu kommen als No-Name oder als immer nur Zweiter oder so gefühlt, als vielleicht in anderen Sportarten.
Gibt es denn auch irgendwas, was dich am Biathlon genervt hat oder was du schlimm fandest, vielleicht auch als Athletin noch selber?
Puh, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Ich meine, vor ein paar Jahren, also vor 2009 hätte ich gesagt, wegen mir hätte man den Einzel abschaffen können. war ja auch immer mal im Gespräch, aber ich meine, vielleicht sollte man jetzt einfach ein bisschen aufpassen und nicht noch mehr Wettbewerber einführen, weil es irgendwann auch zu viel wird und der Sportler ja nicht mehr alles dann machen kann und nicht an allen teilnehmen kann. Das denke ich vielleicht, aber ansonsten macht der Biathlon relativ viel richtig. Also der Sport hat sich wahnsinnig entwickelt. Hat jetzt nicht nur auch nach dem Geld geguckt, sonst hätten sie vielleicht auch die Rechte schon an RTL oder sonst wen verkauft, sondern haben auch gesehen, wie wichtig eben auch eine gute Berichterstattung ist. Und ich glaube, die Fans sind eben jetzt auch so nah dran am Biathlon-Sport, am Schießen. Das geht gar nicht. Das kann man, also anders kann man das gar nicht so rüberbringen wie. Also das kann man draußen nicht so sehen an der Strecke oder im Stadion, wie was jetzt in den Wohnzimmern eigentlich abläuft. Und da hat eben die Biathlon, die Internationale Biathlon-Union viel richtig gemacht, glaube ich, in den letzten Jahren. Auch die Wettkampfarten, die sie eben entwickelt haben und ja, auch wie sie dann jetzt auch dann wieder ihre Kurve gekriegt haben, um die einzelnen Wettkampfarten auch attraktiv zu behalten für die guten Mannschaften, weil ja da auch immer die Gefahr war, dass man dann die zweite Garde schickt, vielleicht für das ein oder andere Rennen. Also sie sind immer hochklassig besetzt und und deswegen ist es auch sehr spannend für die Zuschauer. Und gucken wir mal, wie es sich so weiterentwickelt, ob da noch Möglichkeiten sind oder mal sehen.
Welcher war dein schönster Moment im Biathlon? Da waren ja sicher einige dabei.
Ja,
du musst dich auf einen festlegen.
So ein Ranking zu machen, ist schon schwierig.
Ja.
Aber klar, dieser Zieleinlauf Verfolger in Turin, ja, mit dem riesen Vorsprung und diesem Genießen der letzten Runde sozusagen, auch so dieses Bewusstsein dafür, dass es jetzt was ganz Großes ist, ne, was ganz Besonderes ist. Das ist schon toll, aber auch dann eben diese Siegerehrungen, die immer sehr, sehr feierlich sind bei uns im Winter. Mit Medals Plaza und so und Turin, allein nur die Fahrt runter vom Bardonecchia nach Turin mit Polizeieskorte und so, dann kurz vor Turin, dann, ich meine, das kriegt man auch nicht oft in seinem Leben, glaube ich. Und ja, das sind schon so Momente, die vergisst man nicht. Also das muss man dann ab und zu mal wieder vorkramen. Das ist ja nicht ständig parat, solche Momente, aber das vergisst man auf jeden Fall nicht.
Hattest du damals als Athletin Vorbilder im Biathlon?
Naja, in dem Moment, wo ich gewechselt bin, hatte ich natürlich als Vorbild diejenigen, die das einfach auch schon hingekriegt haben. Ne? Ja. Nur zum Beispiel auch Katrin Apel, die ja, vor mir als Langläuferin eben dann erfolgreich in den Biathlon gewechselt ist. Wenn du eben weißt, dass es schon jemand vorher auch gut konnte, auch Magdalena Forsberg war ja Langläuferin vorher, dann weißt du schon mal, okay, der Weg funktioniert. Und dann hast du auch da so jemanden, dem du nacheifern kannst. Aber so ein richtig großes Vorbild, war immer so jemand, die immer mal so geguckt hat, was jeder, also was halt die das können und die da gut sind, besonders gut können. Und habe da versucht, auch mir vielleicht das eine oder andere abzugucken, war da immer eigentlich offen für Entwicklung und für Fortschritt. Und habe dann eben auch gerade, als die Norweger oder die Franzosen anfingen, diese Lauftechnik dann ein bisschen zu forcieren und auch zu verändern, eigentlich war ich eben auch schnell jemand, die gesagt hat, da müssen wir auch arbeiten und da muss ich mir wieder was abgucken bei denen. Und dann waren die eben mein Vorbild, da jetzt nicht eine spezielle Person, aber eben eigentlich die irgendwas erfolgreich gemacht haben, waren eben immer so ein bisschen die, nach denen ich eben geschaut habe, ob ich da was für mich abgucken kann.
Kathi, beende diesen Satz. Ich würde niemals
dopen.
Ja, das haben schon ein paar gesagt.
Ja. Wie bitte? Ja, das denke ich mir. Ja.
Stell dir vor, Kathi, du könntest jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Ist auch egal, welche Eigenschaften du wählst, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Was würdest du nehmen und von wem?
Oh Gott. was würde ich nehmen? Naja, so dieser Ehrgeiz bis fast zur Verbissenheit. Er ist vielleicht nicht von allen akzeptiert worden vor Kart. Mhm. Aber ich fand ihn eigentlich, ich meine, klar, ich muss nicht gegen ihn laufen. Aber viele Sachen oder sagen auch Fans, dass es unfair ist, aber was er manchmal gemacht hat. Aber ich glaube, er hat das auch so ein bisschen gebraucht, um sich selber noch zu kitzeln, um zu selber noch sich noch zu motivieren und da immer noch nach neuen Möglichkeiten zu suchen, noch besser zu werden oder sich was zu beweisen teilweise. Deswegen, also so dieser Ehrgeiz, dieser Ehrgeiz eben von ihm, denke ich, ist ganz, ganz selten. Dann aber auch, jetzt sind wir bei den Männern nur, aber trotzdem der Bö. Johannes Tinjes ist so für mich auch so dieser freche Junge, ne, der diese Lockerheit auch hat. Ich meine, auch er hat sich natürlich entwickelt und auch verändert. Er ist auch mittlerweile ein Profi, aber ich glaube, wenn mal wieder eine Sportlerparty wäre er trotzdem derjenige, der mit freiem Oberkörper vorne auf der Bühne tanzt und die Leute mit anheizt. Also dieses Spagat oder diesen nicht den Spaß und die Freude zu verlieren, nicht zu verbissen zu sein, halt mit diesem Quäntchen Leichtigkeit eben da auch so seine Erfolge zu holen. Und das ist, denke ich, was auch nicht jedem gelingt. Wen haben wir noch? Ja, Ole Einer für sein Durchhaltevermögen, ne, wo ich dann aber zwar auch am Ende sage, hätte vielleicht auch schon mal früher aufhören können, aber es ehrt ihn ja auch, dass er sich dann auch in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Und und auch bei ihm hat sich dann irgendwie so diese Prioritäten ein bisschen verschoben. Ne? Und er hat jahrelang da den Weltcup beherrscht und war der Kannibale und Namen, die er eben bekommen hat. Aber war sich auch nicht zu schade, dann eben auch in der zweiten Reihe zu stehen irgendwann. Und hat eben diesen Biathlon-Sport wahnsinnig geliebt. Und jetzt kümmert er sich um die Chinesen. Da gucken wir mal, ob er da vielleicht ein bisschen was vermitteln kann. Und einen seiner vielleicht Geheimnisse für diese lange, tolle Karriere da auch mitgibt. So, braucht er noch jemanden? Also bei den Männern kenne ich mich besser aus, gell?
Das musst du entscheiden, wer dir da noch fehlt. So.
Ja, ich weiß nicht, so Kaiser ist ja jetzt so eine, die nur letztes Jahr aufgehört hat. Ist ja auch so eine große Dame des Biathlons für mich und wahnsinnig bescheiden so auf dem Boden geblieben auch. Und einfach auch auch immer eine Einzelkämpferin gewesen, muss man auch immer mal sehen. Ne? Dass die ja hat es ja wahnsinnig schwer gehabt.
In Finnland,
So ohne interne Konkurrenz, sich so lange eben da auch das sich bei Laune zu halten, ne? Das tägliche Training, da immer wieder rauszugehen und gegen niemanden eigentlich einen Leistungsvergleich zu haben. Und das muss man mal sehen. Ne? Da hatten wir es ja eigentlich relativ einfach. Wir sind ja auch oft rausgeschickt worden vom Trainer oder so. Und ich meine, ich habe dann auch gesehen, irgendwann muss man Eigenverantwortung übernehmen für sein Tun. Das braucht der eine mehr, der andere weniger. Und Kaiser kann das wahrscheinlich sehr, sehr gut. Deswegen muss man das eben auch mal sehen, dass jemand da in Finnland ganz andere Voraussetzungen hat, als wir vielleicht in Deutschland, die eine starke Trainingsgruppe haben oder auch andere Mannschaften, auch Norweger oder Russen oder Franzosen.
Was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
Hast du eine Message oder ein Motto oder so, nach dem du immer gestrebt hast?
Motto habe ich. Also ich habe das mal irgendwann gelesen und fand das dann ganz cool, ganz passend. Aber auf eine Werbetafel würde ich es jetzt nicht schreiben, obwohl es sicherlich auch allgemein anwendbar ist, mein Motto. Es heißt nämlich, gewinne, wenn du kannst, verliere, wenn du musst, kapituliere nie. Und das ist sowas, was ich auch so für mich ganz treffend gefunden habe, aber auch, dass er eben auch im ganz normalen Leben funktioniert. Ne? Niederlagen gehören einfach dazu und man lernt eben auch viel daraus und wichtig ist einfach auch, dass man eben auch was dann da mitnimmt und auch an seinen Zielen auch festhält und dann auch ein bisschen eine Chance gibt. Ich meine, irgendwann wird man auch mal feststellen, dass vielleicht was nicht funktioniert und dann muss man eben einen neuen Weg finden, was anderes finden. Aber man darf eben auch nicht zu schnell irgendwie da aufgeben. Und deswegen passt das Motto sehr gut.
Ja, das passt doch perfekt. Und ich denke, du konntest ja auch oft gewinnen in deiner Karriere. Und Kathi, wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Aber erzähl doch vielleicht noch, wo man dich heute noch finden kann. Ich denke, wir werden dich ja wahrscheinlich wieder in der ARD sehen können.
Genau.
Aber wo kann man dir sonst noch folgen, wenn man mehr wissen will?
Sonst noch folgen? Ich bin halt mit Insta und Facebook nicht so richtig groß geworden. Bin ich da etwas zurückhaltend, aber ich arbeite daran. Man findet mich auf Instagram und Facebook. Und ansonsten, wenn man mich persönlich mal sehen will, ich habe auch ein Restaurant bei mir in Steinbach-Hallenberg, das Heimathlon.
Stimmt, das haben wir auch gesehen.
Das gibt es auf Facebook und auf Instagram und natürlich auch auf Homepage. Mhm. Da trifft man mich auch ab und zu mal, dann bringe ich auch manchmal das Essen. Also kochen tue ich nicht selber, zu Hause schon, aber nicht im Restaurant. Also da bin ich auch immer mal da. Und ansonsten beim Biathlon-Weltcup dann, meine Station ist Hochfilzen, bin ich das erste Mal dran, also die zweite Woche Hochfilzen. Ja, und dann müssen wir jetzt mal gucken, dadurch, dass jetzt Oberhof nochmal anders ist, schauen wir mal, ob wir jetzt noch dann, weil eigentlich stand der Plan schon, mal sehen, wie es sich jetzt noch ändert oder ob sich jetzt was ändert, die Einteilung. Ja, ansonsten trifft man mich wahrscheinlich auch auf den diversen Nachwuchswettkämpfen der nordischen Kombination, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin. Hier in Thüringen.
Ja, vielleicht sehen wir ja irgendwann dann mal deine Kinder auch im Fernsehen wieder. Wir werden nach dem Namen Ausschau halten und danken dir auf jeden Fall für deine Zeit.
Nicht zu viel Druck.
Ja. Danke für deine Zeit und was uns alles hier erzählt hast. Ich denke, es war sehr inspirierend, nochmal von so einer Legende, kann man schon sagen, zu hören. Ne?
Auf alle Fälle, ja. Vielen Dank für deine Einblicke. Ja.
Genau, bis dann.
Vielen
Ciao.
Dank für eure Fragen. War sehr schön, hat viel Spaß gemacht.
Danke.
Was für eine Story, Leute. Also was für Erfolge die Frau gefeiert hat. Das ist doch unfassbar. Ist auch irgendwie für mich so eine Athletin, mit der ich aufgewachsen bin und mit der ich echt viel noch im Biathlon verbinde. Also viele Erinnerungen noch an ihre Erfolge habe oder generell so an die, oder ihr kennt es ja vielleicht auch so, dass man irgendwie noch so Bildfetzen im Kopf hat. So geht es mir zumindest immer von den Rennen, als man noch wirklich jung war. Und da habe ich irgendwie immer so, wenn ich an die Damen denke, viele Bildfetzen noch von Kathi Wilhelm im Kopf, wo sie da irgendwo auf der Strecke unterwegs ist, am Schießstand mit ihren roten Haaren auch. Damals wie heute ja noch, teilweise ja auch noch mit diesem weißen Deutschlandanzug, gerade bei Olympia oder so unterwegs war. Ja, und auch häufig einfach standen die deutschen Damen zu dritt auf dem Podium, ne? Magdalena Neuner, Kathi Wilhelm, Andrea Henkel-Berg dahinter oder auch da vorne mit noch dabei, Simone Hauswald, also unglaublich, was das damals für ein Team war. Martina Glagow ja auch noch mit dabei, also einfach nur der absolute Wahnsinn. War eine verrückte Zeit fürs deutsche Biathlon. Aber ja, Leute, falls ihr irgendwas loswerden wollt, schreibt mir gerne bei Instagram oder wo auch immer. Auch gerne Gastwünsche. Aktiviert die Glocke auch, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Gebt mir 5 Sterne, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann bin ich in der nächsten Woche wieder zurück mit einem neuen Gast. Ja, stimmt. Folge 250 ist es ja dann auch schon. Ja, seid gespannt. Seid gespannt, Leute. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Woche. Genießt die EM, Mittwoch ja auch, nächste Deutschlandspiel. Drückt die Daumen für die Jungs. Und ich glaube, am Sonntag geht's ja auch schon wieder weiter, ne? Also Leute, sportlich einiges geboten im Moment. Also macht's gut. Ciao.
Das war die Extrarunde für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.